Ich bin Ute Müller, Kreisrotkreuzleiterin aus dem Kreis Warndorf-Beckum. Und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten. So lautete der Titel der 2. Ausgabe des Betreuungsdienstsymposiums im August 2025. Der Landesverband Hessen hat RotkreuzlerInnen aus ganz Deutschland nach Bad Wildungen in Nordhessen zwischen Marburg und Kassel eingeladen. Neben Fachvorträgen, einer Industrieausstellung, Spezialfahrzeugen und Spezialausstattung gab es auch viele Möglichkeiten zur Vernetzung und zum Austausch. Und das Ganze überwiegend ehrenamtlich gestemmt. Nach dem Rotkreuz-Ereignis des Monats erklärt Jürgen Kraft, Landesbereitschaftsleiter in Hessen, was das Betreuungsdienstsymposium ist. Danach folgen kurze Gespräche mit den SpeakerInnen über ihren jeweiligen Vortrag und ihre Sicht auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen des Betreuungsdienstes in Deutschland. Das soll euch natürlich Appetit machen, beim nächsten Betreuungsdienstsymposium einfach selbst teilzunehmen. Am Ende der Folge gibt es dann noch ein Gespräch mit 2 Kollegen aus dem Orga-Team, ein Fazit von Jürgen Kraft und eines von mir. An dieser Stelle noch ein kurzer Disclaimer. Der Landesverband Hessen hat meine Übernachtungs- und Verpflegungskosten übernommen. Dafür herzlichen Dank.
Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 23. November 1920 beschloss der 14. Führer- und Ärztetag deutscher Sanitätskolonnen in Frankfurt am Main, dass das Rote Kreuz in Deutschland künftig lediglich und ausschließlich für Friedenstätigkeit da sei.
Bei mir ist der Jürgen Kraft, der Landesbereitschaftsleiter des Landesverbandes Hessen. Und wir sind hier auf dem Betreuungssymposium, dem 2. in Bad Wildungen. Jürgen, sag doch mal, was ist denn das für eine Veranstaltung? Wo sind wir hier gelandet?
Wir sind gelandet bei einer Veranstaltung, die versucht, eigentlich ist es nicht mehr Versuch, sondern ist dann schon ein bisschen mehr inzwischen, das zweite Hauptaufgabenfeld der besonderen Art auch mit Leben insofern zu füllen, dass nach außen wahrgenommen wird. Also wir stellen hier mit dem Schwerpunkt Betreuungsdienst, mit dem Schwerpunkt, was geht da alles und was gehört da alles dazu, Rotkreuzarbeit vor. Wir haben neben ganz vielen Einsatzkräften aus der ganzen Bundesrepublik, was uns sehr stolz macht, dass wir einfach da so einen Focal Point auch erstellen konnten, aus der Industriesachen, da wo neue Ideen, innovative Konzepte vorgestellt werden. Wir haben die anderen Gemeinschaften zu Gast, wir haben Fachdienstgruppen, im Moment Spontanhelfende ist so in der Stadtdiskussion, da gibt es auch eine Gruppe, die. Also wir stellen ganz viele Sachen vor, die als Ansätze im Betreuungsdienst da sind, haben viele Personen, die hier als Redner sich zur Verfügung gestellt haben, die wichtige Punkte machen. Und der Schwerpunkt, den wir diesmal haben, da haben wir im Vorfeld diskutiert, ist Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten. Geht so ein bisschen nach dem Motto, lass uns vorbereiten. Also wir sagen nicht, dass wir im Moment jetzt in ganz schlimmen Zeiten sind, aber es sind Sachen absehbar. Wir haben Klimawandel, wir haben die geopolitische Lage und es werden Sachen auf Betreuungsdienst zukommen. Und das war auch hier schon in den unterschiedlichen Aspekten Thema.
Mhm. Wie ist denn deine Rolle bei der Veranstaltung?
Ich bin da. Also Betreuungsdienst ist Bestandteil der Bereitschaften. Insofern ist das, was wir in der Vorbereitung gemacht haben, speziell mit mir als Landesbereitschaftsleiter, als Vertreter in der Vorbereitungsgruppe auch mit abgestimmt, wobei ich ganz klar das mehr im Sinne von Aufsicht sehe, nicht im Sinne von operativ. Wir haben Leute, die das fantastisch machen können, die da auch sehr engagiert dran sind, die auch zum ganz großen Teil ihre Freiheiten haben, das Ganze umzusetzen, auch Auswahl der Referenten. Also ich bin da ein Freund von dem Statement, dass das gute Führung sich dadurch auszeichnet, die richtigen Leute auszusuchen und machen zu lassen. Und das meint, also ich bin nicht der jetzt vorne rumgeht, sondern guck, gibt es irgendwo Sachen, wo man vielleicht nochmal wo könnte was haken, wo ist was gut, was wir fürs nächste Mal registrieren. Aber ich bin nicht auf der Bühne, ich will auch gar nicht auf die Bühne, da gibt es andere.
Hast du ein persönliches Highlight jetzt?
Ja, das kommt.
Das kommt, und zwar?
Ich muss auch sagen, das ist einer der Punkte, wo ich tatsächlich eingewirkt habe, dass ich es auf der Tagesordnung haben wollte. Das ist der Vortrag von Volkmar Schön.
Da geht es um die Geschichte und Entwicklung des Betreuungsdienstes.
Genau, und Volkmar ist ja jemand, wer ihn schon mal erlebt hat, vom Beruf, von der Profession her Historiker. Und das eine Zitat, was ich für immer mit ihm verbinde, ist: Ich bin Historiker, Sie wissen, wir denken in anderen Zeiträumen.
Ja, genau. Okay, sehr schön. Wir haben ja heute in einem anderen Kontext noch über Qualifizierung gesprochen. Mhm. Wie weit ist denn die Veranstaltung auch ein Beitrag zur Qualifizierung?
Sie ist insofern, also sie ist, richtet sich ja an Interessierte, an Fachleute, an Leitungs- und Führungskräfte im Betreuungsdienst. Und wenn ich Qualifizierung als Kompetenzerwerb und Horizonterweiterung verstehe von der Zielsetzung her, ist das, was wir treiben, natürlich Bestandteil der Qualifizierung, weil das Thema neue Ideen zu bekommen, Denkansätze zu kommen, irgendwelche technischen Lösungen mir anzugucken, was haben die Leute sich dabei gedacht, hat alles damit was zu tun, wie kann ich meinen Job besser und vielleicht hochwertiger machen. Und im weitesten Sinn ist das Qualifizierung. Mhm. Also wir machen jetzt hier nicht im Sinne von Lehrgang und Fragebogen und Prüfung, aber wir versuchen, Denkmodelle zu erweitern und Denkmodelle zu ergänzen. Und das ist Qualifizierung. Mhm.
Wenn es jetzt jemanden gibt, der es heuer nicht geschafft hat zum Betreuungsdienst-Symposium, ich habe so gehört, es könnte sein, dass das in 2 Jahren durchaus wieder stattfindet.
Möglich.
Warum sollte ich das denn besuchen?
Ich nehme jetzt an, du bist interessierter Rotkreuz, ja, und bist auch am Bereich Betreuungsdienst interessiert. Dann kannst du dir jetzt eine Antwort geben. Weil du hier quasi das Thema Betreuungsdienst sehr gebündelt und gleichzeitig sehr breit aufgestellt kriegst. Als wir vor ein paar Jahren, also wir hatten ja schon so ein paar Vorüberlegungen, bevor wir das erste Symposium machen können, als wir vor ein paar Jahren angefangen haben mit den Diskussionen und den Überlegungen, es gibt zig Rettungsdienstkongresse in Deutschland. Wir machen auch einen als Hessen, wunderschön. Es gibt aber nichts in dem Feld Betreuungsdienst. Und da wir im Sinne von unserer Historie ja eine sehr starke eigene Betreuungseinheit als Landesverband haben, also ich spreche jetzt nicht von denen, was das Land uns zur Verfügung stellt, sondern tatsächlich die Landesverstärkung Hessen hervorgegangen aus dem Hilfszug, als sehr starke Betreuungseinheit, haben wir gesagt, eigentlich müssen wir das Thema voranbringen. Und da es nichts gab, also wo das als Fachthema gemacht ist, dann lass es uns doch mal konzipieren. Und was uns auch wichtig war, und deswegen, je nachdem, wer du bist, mit deiner Frage, wir haben es bewusst versucht so aufzustellen, dass wir einmal hier im Saal die Vorträge haben. Das ist das eigentliche Symposium mit angemeldeten Teilnehmern. Aber ganz wichtig, alles, was außenrum ist, die Ausstellungen, die Fachausstellungen der Lieferanten draußen, die Fahrzeugausstellungen, wo dann sagt, oh, das habt ihr auch ganz oft als Ding. Das ist frei. Also wir haben, und das wird auch so bleiben, also die Ausstellung werden wir weiterhin so gestalten, dass das für jeden, der an dem Wochenende, also es ist Freitag, Samstag, die Veranstaltung, Zeit hat, vorbeizukommen, ohne Eintritt sich das Ganze angucken kann, weil es soll eben nicht nur eine Veranstaltung für die Leute mit Funktionen und sowas sein. Es soll auch jemand, der als ganz normale Einsatzkraft im Bereich Betreuungsdienst tätig ist, hier was finden. Und das, glaube ich, haben wir mit unserer Ausstellung und mit dem, was wir da zusammengetragen haben, sehr gut gelöst. Und das war das letzte Mal schon in die Richtung adressiert. Und das wird auch, wenn du dann das nächste Mal wiederkommst, auch das nächste Mal so sein, dass wir da einfach für jeden, der an der Aufgabensache Betreuungsdienst interessiert ist, was Interessantes bieten können. Und wir wären da sehr begeistert, wenn du nicht nur die Ausstellung besuchst, sondern dich als richtiger Teilnehmer dann hier auch bei den Vorträgen mit anmeldest.
Wer bist du und was machst du beim Betreuungsdienstsymposium?
Hallo, ja, mein Name ist Philipp Wiesner. Ich bin stellvertretender Bereichsleiter im DRK-Generalsekretariat und gleichzeitig in der Funktion des Bundesbeauftragten für den Katastrophenschutz, Bundesverband. Und hier heute bei dem schönen Betreuungsdienstsymposium habe ich die Keynote gehalten zum Einstieg mit dem Thema, ja, komplexe Einsatzlagen im Zivilschutz.
Genau, du sagst es schon. Ich glaube, ich spicke mal, der konkrete Titel war ja multidimensionale Dauerkrisen und komplexe Zivilschutzszenarien als Herausforderung für das DRK. Was sind denn aus deiner Sicht die Top 3 Herausforderungen im Betreuungsdienst der heutigen Zeit?
Also ich glaube, wir müssen uns natürlich jetzt auch an die Lage anpassen, also natürlich sicherheitspolitisch. Wir reden wieder über bewaffnete Konflikte, die wir in unserer Nachbarschaft sehen ja auch zu Deutschland, also gerade so mit Blick auf die Ukraine, aber natürlich auch global gesehen. Und da müssen wir einfach schauen, ja, was heißt das denn jetzt für den Bevölkerungsschutz und da ganz speziell für den Zivilschutz? Wir müssen uns wieder anschauen, was in den letzten 30 Jahren alles abgebaut wurde. Was müssen wir da gegebenenfalls wieder aufbauen? Ne? Also überall, wo wir dran gedacht haben, mit Stichwort Friedensdividende, was muss jetzt wieder geschehen, um uns da wieder resilienter und einsatzfähiger zu machen? Und da bedarf es natürlich nicht nur einer materiellen Stärkung, aber natürlich auch einer personellen Stärkung. Aber wie gesagt, auch wieder zu schauen, was heißt denn Zivilschutz? Welche Konzepte müssen da angepasst werden?
Gibt es da schon konkrete Ideen, wo du sagst, das ist etwas, das müssen wir auf jeden Fall machen?
Also gerade im Bereich Betreuung sind wir jetzt schon seit gut 5 Jahren dran, das mobile Betreuungsmodul 5000 nicht nur zu konzipieren, sondern ja auch zu beschaffen, zu erproben und jetzt auch schon zu evaluieren. Mit dem mobilen Betreuungsmodul 5000 waren wir ja auch schon in 3 Einsätzen zur Unterbringung der Geflüchteten in Berlin, aber auch zur Unterstützung der Bewältigung der Covid-Pandemie auch in Berlin. Also da haben wir mit den Teilmodulen auch Impfzentren unterstützt und natürlich zur Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben wir da auch einzelne Teile schon eingesetzt zur Unterstützung im Einsatz. Das hat sich sehr bewährt und gerade das ist ein Konzept, was auch sehr zivilschutztauglich ist, was aber auch einen Doppelnutzen für den gesamten Bevölkerungsschutz hat. Und an dieses System müssen wir stärker ran, da muss die Politik Geld in die Hand nehmen. Das müssen wir so gut wie es geht weitflächig implementieren, am liebsten in jedem Bundesland eins. Hm. Und das ist ein ganz wichtiges Konzept, was es heißt, umzusetzen.
Genau, für die, die nicht so im Betreuungsdienst-Game drin sind, was bedeutet denn dieses Konzept?
Also das mobile Betreuungsmodul 5000 kann man sich vorstellen wie eine kleine Stadt, die wir ad hoc auf der freien Wiese aufbauen können zur Betreuung und Unterbringung von bis zu 5000 Personen. Eine kurzfristige Unterbringungsmöglichkeit für so eine Steuerungsfunktion, wenn sich viele Menschen beispielsweise auf die Flucht begeben haben, können wir da als Rotes Kreuz ein System zur Verfügung stellen, wo wir Obdach, Wärme, soziale Absicherung, medizinische Absicherung, also medizinische Unterstützung und die Betreuung gewährleisten können.
Mhm. Worum ging es denn in deinem Vortrag oder in deiner Keynote noch?
Ja, also natürlich ein Thema, was uns bewegt, ist jetzt auch die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, da ganz speziell mit dem Sanitätsdienst der Bundeswehr. Das ist natürlich jetzt auch ein Feld, wo wir als DRK gefordert sind, schon alleine aus unserem Ursprung heraus, die Idee von Henri Dunant, die ursprüngliche Rotkreuz-Idee, die ja auch heute im DRK-Gesetz drinsteht, Unterstützung des Sanitätsdienstes, ist ja natürlich eine Aufgabe, die wir jetzt auch angehen und operationalisieren müssen. Da haben wir ja mit der Bundeswehr, mit dem Sanitätsdienst der Bundeswehr im vergangenen Jahr ein Positionspapier beschlossen. Und dies geht es jetzt umzusetzen. Und das bedeutet natürlich auch, da in dem Bereich voranzukommen.
Du hast in deiner Keynote auch gesprochen davon, dass es mehr Geld braucht für den Zivilschutz, für den Bevölkerungsschutz. Wenn ich es mir richtig gemerkt habe, hast du gesagt, es bräuchte mehr als die 2,5 Milliarden, die jetzt veranschlagt wurden im Bundeshaushalt. Habe ich mir das richtig gemerkt?
Ja, also im Bundeshaushalt sind tatsächlich nur 1,4 Milliarden. Wir fordern jetzt aktuell 2,5 Milliarden. Also das wären ca. 0,5% des Bundeshaushaltes, wo wir sagen, die müssen fix jedes Jahr in den Bundeshaushalt einfließen, um den Bevölkerungsschutz stabil und langfristig zu finanzieren, alle Maßnahmen. Das ist ganz wichtig. Jetzt natürlich auch mit der Bereichsausnahme, also im gesamten Sondervermögen, haben wir jetzt die Chance, im Zivilschutz noch stärker zu investieren. Das darf natürlich auch nicht an den weißen Hilfsorganisationen, gerade am Roten Kreuz als größte Hilfsorganisation, vorbeigehen. Und da muss natürlich auch der Betreuungsdienst stark von profitieren. Und das ist eine ganz wichtige Forderung, dass wir in den kommenden Jahren da auch genügend Geld zur Verfügung haben, um uns da auch besser aufzustellen. Also auch nicht nur für Material, auch für hauptamtliche Unterstützung, damit auch das Ehrenamt besser koordiniert und unterstützt werden kann und dass wir uns da einfach breiter und besser aufstellen können. Mhm.
Das heißt, Geld fehlt. Gibt es noch was, was fehlt?
Ja, dann natürlich das Thema, was politisch immer noch nicht gelöst worden ist, also Stichwort Helfergleichstellung. Das ist für viele von uns hoch frustrierend, dass dieses Thema immer noch nicht politisch gelöst wurde. Also da müssen wir sagen, dass die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des DRKs, aber auch der anderen Hilfsorganisationen endlich, und das heißt auch bundesweit, mit den Helferinnen und Helfern von den Freiwilligen Feuerwehren und THW gleichgestellt werden müssen.
Was ist denn da der Unterschied zwischen Helferinnen der Hilfsorganisationen und von Feuerwehr und THW?
Ja, da soll es ja eigentlich keinen Unterschied geben, weil wir wollen ja kein Helferinnen-Helfersystem von zwei Klassen. Aber ja, politisch sind da die Einsatzkräfte der Feuerwehren und des THWs einfach besser gestellt, weil sie beispielsweise auch bei Übungen ja ganz einfach anders abgesichert sind, ne, als unsere Einsatzkräfte.
Also letztendlich geht es ja auch immer um das Thema quasi Befreiung von der Arbeitszeit und dann eben der Rückerstattung für die Arbeitgeber und solche Themen.
Ganz genau, das sind dann die Details und die müssen für alle gleich geklärt werden.
Mhm. Letzte Frage. Jetzt gibt es bestimmt HörerInnen, die sagen, ich habe da vielleicht die eine oder andere Frage oder Anmerkung an dich. Wie kann man dich erreichen?
Ja, uns kann man eigentlich ganz gut über das Generalsekretariat erreichen, also über unsere Homepage, Nationale Hilfsgesellschaft, also der Bereich Nationale Hilfsgesellschaft, sind wir gut aufgestellt und wir freuen uns immer über Kontaktaufnahme und dann auch in den Austausch zu gehen, Impulse und Ideen zu bekommen. Ja, und das ist ja auch hier das Schöne an der Veranstaltung Bad Wildungen, das Netzwerken und dass einfach so viele tolle Leute aus dem Roten Kreuz und anderen Hilfsorganisationen ja im Bevölkerungsschutz da sind und dass man sich in diesen schweren Zeiten dann doch auch mal in etwas entspannterer Art und Weise austauschen kann, aber die Themen werden natürlich nicht einfacher.
Und einen tollen Menschen hatte ich jetzt am Mikrofon. Vielen Dank, Philipp, für deine Zeit.
Ja, herzlichen Dank.
Wer bist du und was machst du beim Betreuungsdienstsymposium?
Ja, mein Name ist Jörg Fischer-Haldorn. Ich bin Oberstleutnant bei der Bundeswehr im Landeskommando Hessen und bin dort Leiter des Kreisverbindungskommandos Stadt Kassel. Was mache ich hier? Ich bin heute hier als Referent und durfte einen Vortrag zum Thema Operationsplan Deutschland, eine Standortbestimmung oder Versuch einer Standortbestimmung halten.
Was steckt hinter Operationsplan Deutschland?
Ja, der Operationsplan Deutschland als Teil der Gesamtverteidigung haben wir ja die Hauptthemenfelder zivile Verteidigung, militärische Verteidigung. Da deckt der Operationsplan Deutschland genau diesen Part der militärischen Verteidigung mit einem kleinen Überlappungsfaktor hin zur zivilen Verteidigung ab. Das heißt, wir beschäftigen uns letztlich mit dem Thema, wie sind wir aufgestellt, wie sind wir vorgeplant, falls es zu einer Lageverschärfung rund um die NATO-Ostflanke dann kommt.
Und dann ist natürlich die Frage, wo ist da der Link, die Verbindung quasi zum Thema Betreuungsdienst?
Wenn wir über das Thema Operationsplan Deutschland sprechen, gibt es ja so ein paar Rahmenzahlen, die auch offen sind, die auch in der Presse gut kommuniziert worden sind, dass man in verschiedenen Layern, sage ich einfach mal, Tier 1, 2 und 3 Kräfte durch Deutschland als Drehscheibenland dann auch nach Osten bringt, wir da entsprechend dann mit umzugehen haben. Und was da an tieferer Planung drinsteckt, hat natürlich auch damit zu tun, ich muss diese Kräfte ja begleiten dann dabei. Das heißt, die müssen versorgt werden. Und da ist immer die Frage, was kann die militärische Seite eigenständig machen? Wo muss ich aber auch vielleicht Vorsorge treffen, mich durch zivile Unterstützung halt ja flankieren zu lassen? Und da gibt es auch Grenzen natürlich dann, die gerade auch für das Deutsche Rote Kreuz dann gelten. Aber sich bewusst zu machen, was für Herausforderungen bei so einem Lageraufwuchs dann auftreten und wo sind halt Möglichkeiten, wo sind Grenzen in einer Zusammenarbeit. Deshalb bin ich hier, um einfach mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern da auch dann in Diskussion natürlich dann zu kommen.
Das heißt, Betreuungsdienst kommt da ins Spiel, wo es um Themen geht wie Logistik, um Verpflegung, um Unterkunft, um solche Themen?
Das ist natürlich genau einer der Punkte, wo wir dann drüber reden. Aber, und das ist ja genau die Einschränkung, die hier auch deutlich ist, das DRK unterliegt hier gewissen Beschränkungen dann dabei. Das heißt, wir können jetzt hier nicht sozusagen eine arg enge Verzahnung mit den militärischen Einheiten oder solchen Dingen dann auch ja, dann kolportieren oder heraufbeschwören. Das gibt der Rechtsrahmen nicht her. Aber wir können trotzdem uns Gedanken machen, wie bei so einem Lageraufwuchs auch andere Einflüsse entstehen können, wo natürlich dann genau auch das Thema DRK, der Betreuungsdienst, dann auch trotzdem gefordert sein können.
Genau das, was du angesprochen hast, dass das Rote Kreuz bei manchen Themen raus ist, meint ja quasi, wir müssen ja stets nach unseren Grundsätzen handeln. Ein Grundsatz davon ist die Neutralität, dass wir uns von Feindseligkeiten fernhalten. Ein anderer Aspekt, über den hier schon gesprochen wurde, auch im Rahmen deines Vortrags, aber auch im Rahmen der Podiumsdiskussion, an der du teilgenommen hast, ist ja der sogenannte Host Nation Support. Kannst du den Begriff vielleicht kurz erläutern, was das bedeutet?
Ja. Host Nation Support ist ja jetzt kein Thema jetzt für das DRK, sondern ist eigentlich die allgemeine Umschreibung. Ja, Host Nation macht es ja schon deutlich, wir sind Gastgeberland. Deutschland liegt in der Mitte Europas. Wir sind kein Staat, der irgendwie droht, ein Frontstaat zu werden. Und von daher müssen wir im Rahmen dieser sogenannten Drehscheibenfunktion als Gastgeber funktionieren. Gastgeber meint ganz einfach, wenn Streitkräfte von Verbündeten bei uns temporär dann auf, ich sag salopp, auch wieder auf der Durchreise sind, das heißt verlegt werden von West nach Ost, dann müssen die versorgt werden. Ganz normal mit Sprit, ganz normal mit Lebensmitteln, da muss zwischendrin auch mal genächtigt werden. Und wie eine gute Gastgeberrolle aussieht im Privaten, so ist es auch tatsächlich hier im politisch-militärischen Sinne dann zu verstehen. Es geht darum, Unterkunft zu gewähren, für Versorgung zu sorgen, um damit die Voraussetzung zu schaffen, dass man seine Reise, seinen Weg dort gut gerüstet fortsetzen kann.
Genau, jetzt für die HörerInnen natürlich noch der Hinweis, das Rote Kreuz hat natürlich eine Rolle aus seinem Auftrag aus den Genfer Abkommen, quasi den Sanitätsdienst der Bundeswehr zu unterstützen im Verteidigungsfall. Das ist sehr wohl eine Aufgabe, wo das Rote Kreuz eben dabei sein kann. Bei diesem Host Nation Support haben wir vorhin ja auch in der Podiumsdiskussion gehört, gibt es auf jeden Fall Punkte, die uns da eher nicht sehen. Jetzt heißt ja die Veranstaltung Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten. Was sind denn aus deiner Sicht so die aktuellen Herausforderungen des Betreuungsdienstes?
Ich glaube, die Herausforderungen sind der Umgang mit verschiedenen Lagen. Wir haben jetzt natürlich ein Stück weit über das Thema Operationsplan Deutschland gesprochen, aber es gibt ja auch viele Themen drumherum, die Herausforderungen sind für den Betreuungsdienst. Normale Flüchtlingsbewegungen, wie wir sie schon mehrfach hatten, zuletzt halt auch durch die Ukraine-Flüchtlinge, sind Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Wir haben aber auch Großschadenereignisse, wir haben Themen, wie bei mir in Kassel jetzt auch gerade waren, wo es auch um Bombenentschärfung ging, also sprich, da musste auch großflächig geräumt werden. Das sind alles Themen, wo der Betreuungsdienst gefordert ist. Und das ist erstmal so die fachliche Herausforderung, wo man sich darauf vorbereiten muss, wo man die richtigen Menschen braucht. Und wenn man über das Thema die richtigen Menschen braucht, ist, glaube ich, auch dort natürlich, wie bei vielen Hilfsorganisationsthemen und auch bei der Bundeswehr, das Thema Gewinnung von Menschen für diese Aufgabe eine große Herausforderung. Also Nachwuchsgewinnung ist sowohl bei den Streitkräften als auch bei allen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ein Riesenthema. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Herausforderung, tatsächlich nicht nur das Material zu erhalten, für das jetzt hoffentlich die Geldmittel vorhanden sind, sondern vor allem auch die Menschen zu gewinnen, die gewillt sind, ja, für den Schutz ihrer Mitmenschen, für den Schutz des Staates dann auch einzutreten.
Und da, wo quasi Problembeschreibung ist, also was sind die Herausforderungen, stellt sich natürlich gleich die Nachfrage, hast du denn Lösungsideen oder vielleicht sogar schon fertige Lösungen, vielleicht für die Herausforderungen, die du skizziert hast?
Das kann ich mir im Kurzen, nein, die fertigen Lösungen habe ich tatsächlich nicht. In den Streitkräften gehen wir jetzt mit dem neuen Wehrdienstmodell ja einen ersten Schritt, wo man ja auch sagt, hey, wir gucken uns das jetzt auch an, wie das letztlich dann ab Januar 26 dann verfängt. Das ist für uns erstmal von der Bundeswehr sicherlich ein guter Ansatz, hilft erstmal der zivilen Seite da weniger. Ich glaube, dass diese Dinge wie Bewerbung auch von Freiwilligendiensten, Dienst für die Gesellschaft, Dinge sind, die wir noch viel stärker breit treten müssen bei allen Gelegenheiten. Ich fand jetzt in Kassel zum Beispiel sehr spannend, dann auch in den hessischen Anteil für den bundesweiten Tag des Bevölkerungsschutzes, wo ja nicht nur die Streitkräfte da waren, nicht nur die Feuerwehr da waren, sondern auch alle, ich sag mal, anderen Beteiligten, Rotkreuz, ASB, die Malteser, die Johanniter. Werbung, macht Werbung, zeigt, was ihr für tolle Läden seid, ne, zeigt, was für interessante Aufgaben in diesen Rettungsorganisationen, auch Betreuungsdienstorganisationen dann möglich sind, zeigt, dass jeder fast eine Möglichkeit hat, sich zu engagieren und zeigt auch den Nutzen, den es einfach den Leuten dann auch gibt. Weil gerade beim Betreuungsdienst, glaube ich, kann man auch gut darstellen, wenn solche Lagen sind, wo man sich um andere Mitmenschen kümmert, was für glückliche Gesichter man mit der eigenen Arbeit dann erzielen kann. Und wenn das bewusst ist, ich glaube, dann gelingt es auch noch mehr, ja, wieder auch für diese entsprechenden Dienste dann zu gewinnen.
Und als Rausschmeißer quasi die Frage, es gibt bestimmt HörerInnen, die jetzt Anmerkungen oder Fragen haben. Wie können die dich erreichen?
Am einfachsten tatsächlich per E-Mail. kvk-ks@landeskommandohessen.de.
Vielen Dank.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Wer bist du und was machst du beim Betreuungsdienstsymposium?
Ja, mein Name ist Henning Görsch. Ich bin Professor für Gefahrenabwehr und Bevölkerungsschutz an der FOM-Hochschule. Ich bin auch im THW tätig und als Notfallsanitäter und ich wurde eingeladen zum Betreuungsdienstsymposium, um hier einen Vortrag zu halten. Ich habe und an der Podiumsdiskussion teilzunehmen und ich habe vor allen Dingen darüber gesprochen, über das Thema Zeitenwende, was das für mich bedeutet, was das für die Gesellschaft bedeutet, was es für den Katastrophenschutz und das Sicherheitssystem, das Hilfeleistungssystem in Deutschland bedeuten kann. Ich habe da ein paar Anregungen gegeben, in welche Richtung man da denken kann.
Was war denn da dabei?
Ja, ich habe drei eigene Zeitenwenden formuliert, die so ein bisschen als To-Do vielleicht auch formuliert waren. Das eine war, sich damit zu befassen, was eigentlich die Kernaufgabe des Hilfeleistungssystems ist. Da nochmal darauf zurückzukommen und sich dem darauf zu besinnen, was eigentlich die Kernfunktion ist. Auch militärisch gesehen tatsächlich. Das zweite war, wie man das nachweisen kann, dass man diese Kernfunktion auch ausfüllt. Da habe ich natürlich so ein bisschen den Wissenschaftler in Vordergrund gestellt, der dann ja das gerne mit wissenschaftlichen Methoden untersucht, sieht und dann Evidenzgrad erheben möchte. Das ist vielleicht manchmal für den einen oder anderen ein bisschen weit weg von der Praxis, aber ich nehme immer den Vergleich zur Medizin, wo wir das ja eigentlich auch immer machen, evidenzbasiert arbeiten und das hätte ich eben auch sehr gerne etabliert im Katastrophenschutz und im Hilfeleistungssystem allgemein. Und der dritte Punkt war eben, dass wir diese Funktionen, die wir für die Gesellschaft erbringen als Katastrophenschutz, nicht immer an äußeren Ereignissen festmachen. Zum Beispiel, wenn lange nichts Schlimmes passiert ist, dass wir sagen, das brauchen wir nicht mehr, dann bauen wir es ab und dann passiert wieder was Schlimmes, dann bauen wir es wieder auf. Genauso auch mit dem Krieg. Wenn wir ein Militär haben, muss das für die Landesverteidigung, zur Landesverteidigung fähig sein. Und wenn es lange keinen Krieg gab, dann bauen wir das wieder ab und bauen jetzt wieder alles auf. Das finde ich nicht so sinnvoll, sondern wir sollten eine gewisse Ebene halten, langfristig. Und ja, natürlich, das Endziel ist sozusagen immer dann Weltfrieden. Ne? Das ist klar. Irgendwann braucht man es vielleicht nicht mehr, aber im Moment ist das eben unrealistisch. Und da hoffe ich eben drauf, dass wir diese Wellenfunktion nicht reingehen, wo wir immer aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen.
Ich musste jetzt ein bisschen schmunzeln, weil als du gesagt hast, Dinge, die abgebaut werden, wieder aufgebaut werden. Jetzt aktuell erleben wir ja, es gibt jedes Jahr jetzt einen Warntag und insgesamt werden diese Sirenen, die kleinere Gemeinden heute noch kennen, auch in einer Stadt wie München wieder aufgebaut. Und daran musste ich denken. Du hast auch in deinem Vortrag, hast du vorhin erwähnt, ja auch über diese Kernfunktionen gesprochen. Hast du da ein Beispiel dafür? Was kann man sich darunter vorstellen? Also was ist so eine Kernfunktion, die du da zum Beispiel meinst?
Also ich habe es am Militär ja einmal deutlich gemacht, dass wenn man Militär hat, muss das eben uneingeschränkt zur Landesverteidigung fähig sein und nicht für andere Sachen. Also was ich ganz schwierig finde, ist, wenn man sozusagen suggeriert, dass diese Kernfunktion erfüllt wird, aber man sich sozusagen nur selber verwaltet. Und so ist es eben auch mit dem Katastrophenschutz oder Katastrophenmanagement, möchte ich es eher nennen, um es ein bisschen allgemeiner zu machen. Ich muss eben bestimmt diese Fähigkeiten haben, Menschen zu retten, Menschen zu versorgen. Und da brauche ich sozusagen aus meiner Perspektive jetzt immer auch einen Nachweis, dass das wirklich stattfindet. Ja. Und das wäre für mich so die Kernfunktion. Abgesehen davon ist es natürlich immer ein Bestandteil einer gesellschaftlichen Diskussion, was diese Kernfunktion ist. Wenn man das aber rausgefunden und definiert hat, dann muss man die eben auch erfüllen.
Jetzt sind wir ja bei der Veranstaltung, die heißt Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für den Betreuungsdienst in Deutschland?
Also ich sehe verschiedene Szenarien, die uns herausfordern. Wir haben, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund geraten, wieder, wir haben auf der einen Seite den Klimawandel, wir haben eine Art militärische hybride Bedrohung, die sich bei uns ergibt. Wir haben das Problem sozusagen, dass auch viele Krisen sich in Polykrisen entwickeln, was wiederum bedeutet, dass Krisen sich verstärken untereinander, Krisen sich gegenseitig auslösen und verstärken. Und ich glaube, da ergibt sich dann für den Betreuungsdienst vor allen Dingen die Herausforderung, dass das von großer, also es ist sehr diffus, dieses ganze System. Man weiß dann manchmal nicht so richtig, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Das heißt also, vielleicht gibt es einen langfristigen Stromausfall oder es endet in anderen Szenario. Man weiß es eben nicht so richtig. Es wird immer so ein bisschen, wie gesagt, diffuser. Und das ist eben eine große Herausforderung, damit sozusagen da auch Konzepte zu haben, mit dieser Unsicherheit umgehen zu können. Da bin ich wieder vielleicht bei so einem gewissen Mindeststandard, wo man sagt, ja, das kann man sozusagen bei jedem Szenario anwenden. Da sind wir gleich ein bisschen im Lösungsbereich. Und man lässt eben vielleicht auch einen Bereich undefiniert, wo man eben sagt, ja, müssen wir vielleicht einfach auf unsere Kreativität auch vertrauen und haben bestimmte Ressourcen, die wir dann aktivieren können.
Genau, jetzt hast du mir natürlich schon vorgegriffen, weil die nächste Frage ist natürlich, hast du vielleicht schon in der Tasche irgendwie eine Lösungsidee oder vielleicht sogar eine Lösung?
Genau, also eine Lösung könnte eben auf jeden Fall sein, Standardszenarien zu entwickeln. Ich sage das jetzt einfach nochmal so, ne? Also eine Lösung könnte sein, eben gewisse Standardszenarien zu haben, wo man sagt, das kann man im Grunde bei jedem Schadensszenario kann man davon ausgehen, dass etwas Vergleichbares gebraucht wird und dann eben auch einen Bereich zu haben, wo ich Ressourcen habe, die ich aktivieren kann, die ich anders zusammensetzen kann, wo ich ein bisschen kreativ sein kann und das verstärkt sich eben in gewisser Weise, dass man hinterher vielleicht in einen Bereich kommt, wo man wirklich mit hoher Kreativität eben auch arbeiten muss.
Und letzte Frage, Ausstiegsfrage. Jetzt gibt es bestimmt Hörerinnen, die sagen, ja, mir stellen sich Fragen, ich habe Anmerkungen. Wie kann man dich erreichen?
Also man kann mich auf unterschiedliche Wege erreichen. Auf LinkedIn bin ich relativ aktiv oder über meine Homepage www.katastrophenforschung.de kann man mir einfach schreiben. Ich antworte, also wenn das jetzt nicht überhand nimmt, aber in der Regel beantworte ich immer alles und nehme alles auch ernst, weil ich auch in diesen beiden Welten der Wissenschaft und der Praxis zu Hause bin. Ich bin immer auch, ich kann auch nicht alles wissen. Also da bin ich auch weit von entfernt und deswegen bin ich auch immer sehr glücklich darüber, wenn sich Leute bei mir melden und sagen, hier, da bist du auf dem falschen Weg oder hast schon mal daran gedacht und deswegen sehr, sehr gerne über diesen Weg sich melden.
Vielen Dank, Henning.
Sehr gerne.
Wer bist du und was machst du beim Betreuungsdienstsymposium?
Ich bin die Lydia Sommer. Ich bin Referentin für Bevölkerungsschutz und Bereitschaften im Landesverband Baden-Württemberg. Und ich wurde eingeladen, um einen Vortrag über die EU-Magnitude-Übung, welche im Oktober letzten Jahres stattgefunden hat, in Baden-Württemberg vorzutragen.
Genau, jetzt sind ja Übungen im Roten Kreuz keine Seltenheit. Was war besonders an der Übung, die ihr letztes Jahr bei euch in Baden-Württemberg hattet?
Ja, stellt euch vor, eine Region wird von einem verheerenden Erdbeben der Stärke 6,9 erschüttert. Es bricht Chaos aus und Menschen sind vermisst. Infrastruktur liegt in Trümmern. So realistisch ging es im Oktober 2024 bei der Übung Magnitude in Baden-Württemberg zu. Hier haben wir als DRK einige Orte bespielt. Zum einen in Moosbach im TCRH. Hatten wir den BHP 25 mit anderen Hilfsorganisationen gemeinsam abgestellt. Über 24 Stunden haben wir hier 120 Patienten versorgt.
Genau, BHP, für die, die die Abkürzung nicht kennen, heißt Behandlungsplatz. Jetzt geht es ja hier bei dem Symposium um quasi das Thema Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten. Was sind denn aus deiner Sicht so Herausforderungen des Betreuungsdienstes aktuell?
Ich denke, große Herausforderungen sind, dass man einfach sich mehr vernetzen muss innerhalb der Hilfsorganisationen, also egal DRK, Malteser, Johanniter oder sonstige, aber auch international. Also das hat auch die Übung gezeigt, dass der Katastrophenschutz in der EU einfach ganz anders aufgestellt ist als bei uns hier in Deutschland. Wir haben viele Ehrenamtliche und der Bevölkerungsschutz ist eigentlich hauptsächlich aufs Ehrenamt ausgelegt oder wird vom Ehrenamt betreut. Und in anderen Ländern ist das einfach zentral übers Militär geregelt zum Beispiel.
Jetzt kannst du uns noch ein bisschen was zur Übung erzählen. Was habt ihr da, du hast schon gesagt, was das Szenario war, eben größere Naturkatastrophe. Wie ist das dann so abgelaufen? Wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt den Behandlungsplatz gestellt, aber was gab es da noch vielleicht für Einheiten? Was ist da noch so passiert?
Also Teilnehmer war, die Übung war ja EU-weit angelegt. Es waren aus Griechenland, aus der Schweiz, aus Österreich und Deutschland Einheiten angefordert und die hatten alle unterschiedliche Funktionen eigentlich. Also unter anderem der BHP, aber in Mannheim zum Beispiel wurde auf der MÜB, der mobilen Übungsanlage für Binnengewässer, geübt. Dort wurden CBRN-Lagen mit der DKV-Komponente zum Beispiel beübt. Es wurde unter anderem in Schwarzach ein Pflegeheim evakuiert. Hier ist zu sagen, dass das eigentlich keine Roleplayer waren, es waren keine, sondern das waren wirklich die realen Bewohner des Pflegeheims. Die wurden natürlich vorher gefragt, ob sie evakuiert werden wollen oder nicht.
Also ist nicht im Behandlungsvertrag oder im Betreuungsvertrag geregelt gewesen, dass sie das machen müssen, sondern die haben sich freiwillig bereit erklärt.
Das war auf freiwilliger Basis, ja.
Umso besser. Jetzt haben wir ja schon über Herausforderungen des Betreuungsdienstes gesprochen. Hast du vielleicht Lösungen oder Lösungsideen zumindest, wie man diesen Herausforderungen dann auch begegnen kann?
Also das große Credo von mir ist eigentlich üben, 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 gemeinsam üben. Was Besseres kann man eigentlich und am besten so realitätsnah wie möglich üben. Also ohne große Show für irgendwelche wichtigen Menschen, sondern realitätsnah üben und gemeinsam voneinander lernen.
Vielen Dank. Jetzt wird es wahrscheinlich die eine oder andere HörerIn geben, die irgendwie Fragen oder Anmerkungen hat. Wie können dich die HörerInnen von 7 gute Gründe erreichen?
Also ich bin natürlich per E-Mail erreichbar immer. Meine E-Mail-Adresse steht auf der Homepage vom Landesverband Baden-Württemberg. Ich bin über LinkedIn erreichbar. Ja, genau.
Dann vielen Dank.
Sehr gerne.
Wer bist du und was machst du beim Betreuungsdienst-Symposium?
Ja, ich bin Alexander Fendt von der Lifeguard Media GmbH und wir machen eben Softwarelösungen für kritische Anwendungsfälle und bin in dem Zusammenhang gefragt worden, ob ich hier mal einen Überblick geben kann über Chancen, Gefahren in Bezug auf KI im Bevölkerungsschutz.
Genau, du hast einen Vortrag gehalten jetzt hier beim Symposium. Was war denn der Titel und worum ging es denn da?
Es ging um KI im Bevölkerungsschutz, Gefahren, Chancen und Probleme, die da einfach auftreten oder Grenzen. Genau, und ja, hier habe ich versucht, eben einen entsprechenden Überblick zu geben. Was sind denn Möglichkeiten, wo kann man KI einsetzen, gerade im Bereich vom Bevölkerungsschutz? Wo sind vielleicht Grenzen, sei es jetzt nur technischer Art oder auch in der Einsatzrealität auftretende Probleme von, habe keine Infrastruktur, um sowas zu betreiben.
Also zum Beispiel Strom, Internet.
So. Genau, ich habe keinen Strom, ich habe kein Internet. Genau, bin ich vielleicht abhängig von Cloud-Diensten oder kann ich sowas auch lokal betreiben? Genau, und dann auch Probleme, die sich daraus ergeben, also aus KI im Allgemeinen in diesen Lagen, aber auch aus dem Einsatz heraus. Also es können Deepfakes entstehen, vielleicht gefälschte Warn- oder Warnmeldungen. Aber auch andere Probleme, dass ich vielleicht meine Entscheidung von der KI nicht nachvollziehen kann, Ethikfragen dann aufkommen etc.
Was sind denn aus deiner Sicht so die größten Chancen für den Bevölkerungsschutz jetzt, was die Anwendung von künstlicher Intelligenz angeht?
Wir können besser planen, mit künstlicher Intelligenz. Wir können unsere Ressourcen besser zielgerichteter einsetzen und vielleicht auch irgendwann mal einfach ein dynamischeres Lagebild bekommen. Also ja, eine aktuelle Lage, möglichst genaue Lage, mit die aus vielen aktuellen Daten raus entsteht.
Jetzt heißt ja die Veranstaltung Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen im Betreuungsdienst?
Im Betreuungsdienst sind die größten Herausforderungen in Bezug auf, wo man KI einsetzen kann, vielleicht entsprechend auch wieder das Ressourcenmanagement. Also ich habe Personen, ich weiß nicht, wie viele Personen ich versorgen muss oder die Frage ist, wie viele Personen sind in einem bestimmten Bereich betroffen, wie viel brauchen da vielleicht spezielle Ernährung, haben Unverträglichkeiten, was ist denn zu erwarten in den nächsten 24, 48 Stunden, damit ich hier schon mal entsprechend die Lage wieder nachfüllen kann, reicht mir mein Gas noch etc. Und da wäre es vielleicht hilfreich, sowas einsetzen zu können, ja.
Und hast du vielleicht schon Lösungsideen oder vielleicht sogar eine Lösung für solche Herausforderungen?
Ich habe sie nicht, aber es wird viel daran geforscht, an diesen Problemen. Es gibt auch schon einige ganz coole Tools, die grundsätzlich mal eingesetzt werden. Viel hat mit, also KI-Tools an sich, viel hat mit jetzt aktuell halt mit Bild- und Audioanalyse zu tun. Das heißt, Drohnenbilder oder Kamerabilder zu analysieren. Ich habe es im Vortrag gezeigt, in Kalifornien zum Beispiel gibt es über das ganze Land verteilt hunderte Kameras und da wird einfach live eine Analyse gefahren auf Rauchentwicklung und wenn irgendwo Rauch zu sehen ist, dann wird da entsprechend interveniert und somit kann man Waldbrände möglichst früh erkennen. Und so, oder Google Flood Hub, wo man auf Google quasi sehen kann, eine KI, Pegelanalyse für die nächsten 7 Tage, was ist da so an Abflussmenge zu erwarten und wo könntest du Probleme kommen? Und das ist einfach, das sind einfach so Beispiele aus der Praxis heraus und dann gibt es halt eben Forschungsprojekte, die sich zum Beispiel mit diesem Thema Lage, dynamisches Lagebild, RescueMate zum Beispiel, dynamisches Lagebild beschäftigen, genau, um hier ja für die Zukunft noch besser aufgestellt zu sein.
Du hast auch noch von einem Beispiel erzählt, das ihr auch an eurem Stand betreibt. Kannst du darüber was sagen? Also da geht es, glaube ich, um eine Art Bürgertelefon, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, ein Thema ist natürlich auch Bürgertelefon. Ja. Sprach-KI ist schon relativ weit. Sprach-KI kann auch in Echtzeit übersetzen. Und mit Sprach-KI kann ich auch hier beim Bürgertelefon die Ressourcen besser einsetzen. Ja. Ich habe vielleicht schon, sage ich mal, wenig Personal. Es ruft eine Vielzahl von Bürgern an, also habe ich da ein gewisses Missverhältnis und ich habe auch viele Standardfragen. Und so kann ich die Standardfragen von kann die KI genauso beantworten. Und wenn die KI merkt, hey, der ist wahnsinnig aufgeregt, es gibt einen Notfall, dann kann ich sofort entsprechend zu freien Mitarbeitern durchstellen, die sich dann quasi persönlich um dieses Thema kümmern und denen aber den Rücken einfach frei halten. Das Ganze kann ich natürlich auch in Leitstellen andersrum einsetzen. Ja, bei Unwettern oder bei größeren Lagen ist einfach der Notrufeinsatz 2 entsprechend blockiert, aber wenn dann die Disponenten sehen, okay, es geht nur um vielleicht Wasser im Keller, Baum umgefallen etc., dann kann ich das Ganze gleich weiterstellen an die KI-Anrufannahme und diese nicht dringlichen Themen können dann dort entsprechend aufgenommen werden. Der Disponent ist wieder frei für den nächsten Notruf. Mhm.
Wie muss ich mir das jetzt bei euch vorstellen? Was habt ihr gemacht? Also wie, um was für ein Szenario geht es da, wenn man bei eurer Nummer anruft, die wir nicht verraten?
Genau, wir haben hier einfach ein Praxisbeispiel mitgebracht, kann man anrufen. Wir haben da eingespielt gestern einen Brand in einem Störfallbetrieb in Musterstadt, eben in einem Industriebetrieb. Ja, und da können dann die Bürger anrufen, können ihre Fragen stellen, wo ist eine Notunterkunft, ja, muss ich hier raus, bin ich im Gefahrenbereich, wo kann ich meine Katze hinbringen, wo kriege ich Wasser, bin ich gefährdet, etc. So diese Fragen können hier beantwortet werden.
Ein Thema, das natürlich immer nicht fehlen darf beim Thema KI, sind das Thema Halluzinationen. Habt ihr bei eurem Szenario irgendwie die KI so weit eingegrenzt, dass ihr sagt, naja, also wenn sie etwas nicht weiß, soll sie nicht irgendwas erfinden, sondern halt dann an den Menschen verweisen oder irgendwas in die Richtung?
Ja, das versucht man immer. Das 100% gelingt es aber aktuell halt einfach noch nicht. Aber es ist schon sehr, sehr gut inzwischen. Also, dass da wirklich kaum halluziniert wird. Es ist auch so, diese Konversationen werden in der Regel versucht, auch kurz zu halten, weil eben umso länger die geht, umso eher gibt es diese Halluzinationen. Genau, und wenn es wirklich eine KI nicht lösen kann oder der Anrufer ein Mensch sprechen will, wird durchgestellt. Genau.
Jetzt gibt es bestimmt ganz viele HörerInnen, die im Nachgang irgendwie Fragen, Anmerkungen haben zu dir. Wie kann man dich denn erreichen?
Mich findet man auf LinkedIn, Alexander Fendt, genau, oder gerne einfach mail@lifeguardmedia.de, genau, einfach eine Mail durchschreiben, dann, genau, antworte ich gerne.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wer bist du und was machst du beim Betreuungsdienstsymposium?
Ja, mein Name ist Kai Fischer, ich leite am Fraunhofer Ernst-Mach-Institut die Forschungsgruppe Robustheits- und Resilienzanalysen. Wir sitzen im Südwesten von Deutschland in Freiburg im Breisgau. Und wir gehen so generell der Frage nach, wie lassen sich mit ingenieurtechnischen Methoden, wie lässt sich damit die Resilienz messen? Wie kann man beliebige Systeme oder auch Kommunen charakterisieren, sie stärken und resilienter machen?
Was hat dich jetzt nach Hessen verschlagen?
Ja, der Veranstalter kam auf mich zu, hat diverse Forschungsprojekte von uns gesehen und gefragt, ob wir Interesse hätten, hier einen Vortrag zu halten und zu sagen, was ist denn so der Mehrwert für das Betreuungsdienst-Symposium und welchen Beitrag leistet die Forschung dafür.
Jetzt hast du den Vortrag Datengetriebene Analyse der kommunalen Resilienz und Krisenfestigkeit bei Extremwetterereignissen. Worum geht's da?
Ja, wir haben uns jetzt 4 Jahre lang in einem nationalen Forschungsprojekt mit dem Thema befasst. Wie lässt sich kommunal die Resilienz messen bei Extremwetterereignissen? Wie lässt sich Krisenfestigkeit charakterisieren? Und da haben wir als Werkzeug einen sogenannten Datenraum entwickelt, der es ermöglicht, viele verschiedene Daten zusammenzuführen, um dann für den Katastrophenschutz entsprechende Informationen zu extrahieren, beispielsweise bei Starkregen oder Hochwasser. Wie viele Personen sind betroffen? Wie hoch sind die Gebäudeschäden? Ist kritische Infrastruktur eingeschränkt? Wie gut sind die Punkte in der Kommune erreichbar? Das sind also die Ergebnisse, die der Katastrophenschutz nutzen kann mithilfe des Datenraums, um sich so einerseits bestmöglichst auf potenzielle Extremwetterereignisse vorzubereiten oder auch während am Ereignis schnellstmöglichst zu reagieren.
Woher bekommt ihr denn eure Daten?
Ja, das sind ganz verschiedene Informationsquellen, teilweise öffentliche Daten, zum Beispiel von den Statistikämtern, Regionaldatenbank, dann der Deutsche Wetterdienst, viele Geoinformationen. Das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie ist eine wichtige Informationsquelle. Dann aber auch teilweise eingeschränkte Informationen, die wir direkt von dem Katastrophenschutz bekommen oder auch von diversen Simulationen, wie zum Beispiel Flutsimulationen. Das sind so ganz viele verschiedene Informationsquellen, die wir da verwenden. Mhm.
Jetzt heißt ja die Veranstaltung Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten. Was sind denn aus deiner Sicht Herausforderungen des Betreuungsdienstes heute?
Wir haben jetzt in den 4 Jahren gesehen, dass wir wirklich einen Mehrwert für den Katastrophenschutz generieren können mit diesem digitalen Werkzeug. Und so könnten wir doch im Rahmen vom Symposium mal prüfen, wie kann denn ein Praxistransfer erfolgen für den Betreuungsdienst. Ich denke, auch da sind die Aufgaben komplexer geworden. Man muss sich neuen Herausforderungen stellen. Und so hätte man vielleicht auch die Möglichkeit, dass man da mit Hilfe von Forschungsergebnissen so eine Entscheidungsunterstützung für den Betreuungsdienst generiert.
Würdest du dann sagen, vielleicht eine Herausforderung für den Betreuungsdienst ist, eben auch mit solchen Methoden, wie ihr sie jetzt entwickelt habt, mit solchen Werkzeugen zum einen umzugehen, aber zum anderen auch solche, also die sind ja jetzt nicht aus der Organisation heraus entstanden, sondern letztendlich durch euch. Dass vielleicht auch das Know-how fehlt bei uns für solche Ansätze?
Ja, ist ja generell die Kunst des Wissenschaftlers, dass man die Ergebnisse relativ einfach und verständlich aufbereitet und auch hier eine niedrige Hemmschwelle hat, dass man relativ einfach die Ergebnisse generiert und auch interpretieren kann, sodass sie auch dann breite Anwendung finden.
Und die letzte Frage, unsere HörerInnen haben bestimmt jetzt die eine oder andere Frage oder Anmerkung. Wie können sie sich erreichen, falls sie das wollen?
Ja, zunächst einmal auf unserer Homepage unter emi.fraunhofer.de. Da sehen Sie schon mal im Geschäftsfeld Sicherheit und Resilienz, wo unsere Forschungsschwerpunkte sind. Ansonsten einfach über EMI Fraunhofer bei Kai Fischer suchen und so findet man mich und auch den Kontakt.
Okay, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wer bist du und was machst du beim Betreuungsdienstsymposium?
Ja, mein Name ist Gerd Grimberger. Ich bin jetzt seit über 40 Jahren ehrenamtlich im Roten Kreuz und habe seit letztes Jahr im Juni die Aufgabe übernommen für die Antizipation im Bevölkerungsschutz im Landesverband Hessen und kümmere mich dort um das Thema Geoinformationssysteme für die Vorhersage von Hochwasser, Starkregen und systemische Risiken.
Du hast ja jetzt auch hier beim Betreuungsdienstsymposium einen Vortrag gehalten. Da ging es ja genau um das Thema, oder? Antizipation im Bevölkerungsschutz oder im Betreuungsdienst.
Genau, also es geht darum, eben vor die Lage zu kommen, zu antizipieren. Das heißt also vorausschauend tätig zu sein. Wie kann der Betreuungsdienst auf eine neue Lage vorbereitet werden? Wie können wir vorhandene Geoinformationssysteme im Betreuungsdienst noch besser nutzen? Wie können wir die Leute ausbilden und auch in Übungen dieses Thema verankern? Damit wir eben früher oder später dann besser darauf vorbereitet sind.
Und wie weit sind wir bei dem Thema bereits?
Also wir sind jetzt ein Jahr tätig. Wir haben in diesem Jahr in 4 Pilotprojekten, in 4 Landesverbänden zu unterschiedlichen Themen sehr viele Daten gesammelt. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir die ersten Ergebnisse quasi zur Verfügung stellen können für die verschiedenen Verbandsebenen und arbeiten jetzt daran, das Ganze auf die nächsten Verbandsebenen auszurollen und entsprechend Handlungsempfehlungen und auch Mustervorlagen zu machen, die dann in den Kreisverbänden, in den anderen Landesverbänden und auch den Ortsverbänden genutzt werden können.
Jetzt ist ja der Titel Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen des Betreuungsdienstes heute und in den nächsten Jahren?
Ja, also an erster Stelle, wie ich das in meinem Vortrag ja schon gesagt habe, ist natürlich der Klimawandel. Also dieses Umdenken, vor die Lage zu kommen, das zu realisieren, dass wir jahrelang mit einer urbanen Versiegelung von Flächen eben selber dafür gesorgt haben, dass eben Extremwetterereignisse immer häufiger vorkommen. Das ist ein Thema. Und das andere Thema ist sicherlich aber auch der demografische Wandel. Also wie kriegen wir es hin, dass wir Leute aus dem ehrenamtlichen Bereich an uns binden, an uns entwickeln und eben auch diese Fähigkeiten, diese neuen Fähigkeiten, die wir für diese Zukunft brauchen im Betreuungsdienst, eben auch ausbilden können und auch nachhaltig quasi transferieren können.
Hast du schon fertige Lösungen oder Lösungsideen, wie man diesen Herausforderungen dann jetzt quasi begegnen kann?
Genau, also wer hier auf meinem Stand ist, kann sich ja mal die ersten Ergebnisse anschauen. Wir haben zum einen das Thema Risikomanagementsystem auf Landesverbandsebene entwickelt, wo sich dann die entsprechende Verbandsebene schauen kann, wie sie ihre Risiken in ihrem Einzugsgebiet managen möchte. Wir haben Ergebnisse für die Risikoanalyse von eigenen Liegenschaften erstellt. Wir haben das, was der Kollege vorhin auch gesagt hat, aus den Geoinformationssystemen für uns nutzbar im DRK zur Verfügung gestellt. Und damit haben wir ein gutes Spiegelbild von dem, was wir selber machen müssen, um eben auf diese Lagen vorbereitet zu sein.
Jetzt gibt es bestimmt HörerInnen, die sagen, ich habe irgendwie eine Anmerkung oder eine Frage an dich. Wie kann man dich denn erreichen?
Ja, das ist relativ einfach. Wir haben natürlich eine Webseite, Antizipation auf dem Landesverband Hessen. Die gibt es natürlich auch in den anderen Piloten. Man kann mir eine E-Mail schreiben, ganz einfach gerd.grimberger@drk-hessen.de. Man kann mich auch über Google suchen, über Social Media. Einfach meinen Namen eingeben, Vorname, Nachname, da findet man mich auf jeden Fall.
Sehr gut, vielen Dank.
Vielen Dank für das Interview.
Wer bist du und was machst du beim Betreuungsdienstsymposium?
Ja, ich bin Heidi Oschmianski, komme aus dem DRK-Generalsekretariat, aus dem Bereich Wohlfahrt und beschäftige mich mit dem Thema Klimaanpassung in der DRK-Wohlfahrtspflege. Und Hagen Schmidt hatte mich gefragt, kannst du dir vorstellen, hier einen kleinen Vortrag über dein Projekt zu halten? Und da habe ich begeistert Ja gesagt.
Genau, und der Titel war ja genau Klimaanpassung in der Wohlfahrt. Worum ging es denn in deinem Vortrag?
Es geht darum, wie können sich soziale Einrichtungen und Dienste des Deutschen Roten Kreuzes auf den Klimawandel einstellen? Wie können sie Klimaanpassungsmaßnahmen entwickeln? Das sind vorbereitende Maßnahmen und Maßnahmen, die man bei Eintritt eines Wetterextrems ergreift, ja, umsetzen kann.
Hast du da Beispiele? Also was kann man konkret tun in irgendeinem Beispielsbereich?
Natürlich kann man bauliche Maßnahmen machen, wie kann ich eine Einrichtung kühlen oder auch vielleicht eine Klimaanlage einbauen. Aber mir sind auch die nicht baulich-technischen Maßnahmen ganz wichtig. Ich muss meine Mitarbeitenden sensibilisieren für das Thema, schulen für das Thema. Und ganz wichtig, ich sollte mich mit ganz vielen Akteuren, Organisationen vernetzen. Und ein Bereich ist natürlich der Katastrophenschutz.
Jetzt trägst du auch zur Vernetzung bei, bist mit dem Thema hier bei dem Betreuungsdienst-Symposium, das ja dieses Jahr den Titel trägt, Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten. Was sind denn aus deiner Sicht, vielleicht auch im Kontext deines Themas, Herausforderungen des Betreuungsdienstes aktuell, aber auch vielleicht in den nächsten Jahren?
Ich will nichts Falsches sagen. Ich kenne mich mit dem Betreuungsdienst nur ganz am Rande. Nein, ich kenne mich gar nicht damit aus. Ich habe ein paar Gespräche geführt. Ich denke natürlich, wie in vielen Bereichen, ist eine personelle Frage. Können wir genug Menschen dafür begeistern, sich im Katastrophenschutz zu engagieren, insbesondere im Betreuungsdienst? Ich finde es großartig, dass es mittlerweile in mehreren Landesverbänden Pflegeunterstützungskräfte ausgebildet werden, PUCs im Betreuungsdienst, also Menschen, die pflegebedürftige Menschen in Krisenkatastrophen am Betreuungsplatz unterstützen können. Das ist eine kleine Fortbildung. Rheinland-Pfalz zum Beispiel macht das ja schon länger mit dem Oliver Thalke. Und ich glaube, hier ja, in anderen Landesverbänden wird das auch schon umgesetzt. Das finde ich großartig, aber ich glaube, der Betreuungsdienst sollte noch viel mehr Aufmerksamkeit generell bekommen, also sowohl bei uns im Verband als auch in der Gesellschaft, weil das so eine extrem wichtigen Aufgaben sind, die die Menschen machen. Und was vielen Menschen außerhalb des Katastrophenschutzes nicht klar ist, das sind Ehrenamtliche, die ihre Freizeit dafür geben, Fortbildung zu machen, Übungen zu machen und dann im Fall eines Falles eben ausrücken und anderen Menschen retten.
Also ich höre raus, auch ein Thema quasi als Herausforderung Öffentlichkeitsarbeit für Betreuungsdienst und Katastrophenschutz, dass man eben auch sichtbar macht, was da passiert, was da auch geleistet wird, was da möglich ist, um auf der einen Seite vielleicht erstmal für das Thema zu sensibilisieren, auf der anderen Seite aber eben auch vielleicht sogar neue Kräfte zu gewinnen, weil sie davon überhaupt erstmal erfahren. Hast du zu dem Thema jetzt auch gerade zu deinem Thema konkrete Lösungsansätze oder vielleicht auch erste Lösungsideen, wo du sagst, irgendwie man kann das Thema Anpassung an quasi Klimate oder Klimaanpassungen irgendwie auch skalieren, in die breite Masse bringen?
Ja, ich denke, dieses Thema Klimaanpassung bietet die allerbeste Chance, dass sich der Bereich Wohlfahrt mit dem Katastrophenschutz stärker vernetzt, dass man sich besser gegenseitig kennenlernt. Das sind ja, die sprechen ja auch zum Teil eine andere Sprache jeweils, haben eine andere Kultur. Dieses Thema bietet die Möglichkeit und man kann mit ganz kleinen Sachen auch anfangen. Man könnte zum Beispiel ein paar Werbefotos mit Betreuungsdienstlern machen. Also nicht gestellte Kräfte, sondern wirklich welche aus unserem Verband oder aus anderen Verbänden, die was aufbauen und zu sehen sind, vielleicht auch mit älteren Menschen, pflegebedürftigen Menschen aktiv sind. Ja.
Jetzt gibt es bestimmt HörerInnen, die sagen, oh, ich habe noch die eine oder andere Anmerkung oder Frage. Wie kann man dich denn erreichen?
Ja, am besten mir eine E-Mail schreiben. Ich arbeite im Generalsekretariat. Meine E-Mail-Adresse ist h. für meinen Vornamen und dann Oschmianski, ist ein bisschen kompliziert, OSCH, M wie Martha, IA, N wie Nordpol, SKY und dann @drk.de.
Vielen Dank.
Danke.
Wer bist du und was machst du beim Betreuungsdienstsymposium?
Ja, ich heiße Volkmar Schön, bin im Roten Kreuz groß geworden, verschiedensten Aufgaben wahrgenommen, auch im Bereich Betreuungsdienst selber mal, bin jetzt seit einer ganzen Reihe an Jahren im Bundespräsidium. Und da das natürlich eine bundesweit wichtige Aufgabe ist, bin ich gerne dabei mit.
Jetzt hast du ja auch einen Vortrag hier beim Symposium. Wie lautet der und worum geht's da?
Oh, den Titel habe ich jetzt nicht mal mehr im Kopf.
Dann muss ich mal nachschauen. Moment, ich spicke im Programm. Einen Moment. Weil ich habe ihn auch nicht wortgetreu im Kopf, aber die Zeit dürfen wir uns nehmen.
Morgen um 14 Uhr oder irgendwas muss es sein.
Genau. Das kann doch jeder zum Hauptaufgabenfeld der besonderen Art, die Entwicklung des Betreuungsdienstes im DRK. Was sagst du uns dazu morgen?
Ja, man sieht ja schon an dem letzten Teilsatz die Entwicklung des Betreuungsdienstes. Ich habe ja ein Hobby im Hobby, das ist Rotkreuz-Geschichte. Und es hat zwar, die Sachlage ist zwar so, dass von Anfang an in der Rotkreuz-Geschichte Menschen schon Aufgaben wahrgenommen haben, die man heute zum Betreuungsdienst zählt, aber nicht unter dem Begriff damals waren. Und zu sehen, wie ist das so ein eigener Fachdienst und dann eben ein Hauptaufgabenfeld der besonderen Art geworden, diese Geschichte zu erzählen, da freue ich mich drauf.
Kannst du sagen, seit wann ungefähr dieser Begriff Betreuungsdienst quasi verwendet wird?
In dieser Form eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Vorher waren das andere Aufgaben, das war eben sehr orientiert an dem ganzen Thema, verwundete und erkrankte Militärpersonen zu versorgen. Und andere Aufgaben, die man vielleicht zum Betreuungsdienst heute zählen würde, wurden im Bereich Wohlfahrts- und Sozialarbeit wahrgenommen.
Jetzt hast du ja auch gesagt, das ist mittlerweile ein Hauptaufgabenfeld der besonderen Art. Was bedeutet das denn?
Ja, also Hauptaufgabenfeld bedeutet schon mal, dass der Anspruch ist, dass jeder Rotkreuzverband in Deutschland dieses Aufgabenfeld mit erfüllt und darin mitwirkt. Und die meisten Hauptaufgabenfelder sind welche, wo wir auch mit vielen hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Und da wird die Steuerung erfolgt dann eben auch über die Geschäftsführung. Während wir gesagt haben, bei den beiden Feldern, die ebenfalls sehr, sehr wichtig sind, Sanitäts- und Betreuungsdienst, die in erster Linie von Ehrenamtlichen wahrgenommen werden, müssen auch die ehrenamtlichen Leitungen wie die Ausschüsse ehrenamtlicher Dienst das Ganze steuern. Und darum ist das ein Hauptaufgabenfeld der besonderen Art.
Jetzt heißt ja die Veranstaltung Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten. Was sind denn aus deiner Sicht die Top 3 Herausforderungen für den Betreuungsdienst heute?
Naja, stürmische Zeiten haben wir im Grunde genommen für mich im Kern aus 2 Hauptgründen. Einmal, die Zahl der bewaffneten Konflikte hat massiv zugenommen. Und das ist nicht nur der Nahe Osten, nicht nur die Ukraine. Vor 25 Jahren hatten wir noch 20 bewaffnete internationale Konflikte, inzwischen 130. Da kann man wirklich von stürmischen Zeiten sprechen. Und das Zweite, was wir alles spüren und was ja auch hier der Landesverband Hessen durch tatkräftige Hilfe besonders miterlebt hat im Ahrtal, die Klimaveränderung heißt eben auch, dass wir in großer Form Schäden aufgrund der klimatischen Situation haben. Und das bedeutet eben, dass wir uns da auf andere Dinge einstellen müssen als noch vielleicht vor 40 Jahren.
Und wie kann man jetzt diesen Herausforderungen begegnen und was tun wir bereits davon?
Also wir sind ja schon, wie gesagt, lange im Betreuungsdienst aktiv. Aber es bedarf erstens einer deutlich besseren Ausrüstung auch. Und das ist auch eine Erwartungshaltung, die wir als Rotes Kreuz an die politisch Verantwortlichen haben. Wenn man sagt, es gibt eine Zeitenwende, kann das nicht bedeuten, dass man nur Waffen kauft, sondern dann muss man auch dafür sorgen, dass die Zivilbevölkerung in einem Fall, den niemand herbeireden will, den sich auch niemand wünscht, aber dass die dann auch geschützt werden kann. Und dazu gehört nun mal der ganze Bereich der Betreuung und auch die vielen Menschen, die hierher geflüchtet sind, ist auch eine Betreuungsaufgabe, die zu erfüllen ist. Im Ahrtal hat man das gesehen, dass die Leute aus ihren Wohnungen raus mussten. Und da zu sagen, wie ist es eigentlich, wenn ich nicht mehr den Stecker in die Steckdose ziehen kann, weil gar kein Strom mehr ist, habe ich dafür die entsprechenden Geräte, dass ich trotzdem Essen kochen kann und ähnliches. Das sind neue Herausforderungen.
Abschlussfrage. Jetzt gibt es bestimmt HörerInnen, die sagen, naja, ich habe jetzt ein paar Fragen, ich habe ein paar Anmerkungen. Wie können Sie sich erreichen?
Oh, wie kann man mich erreichen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also man kann mir, ich bin nicht so ein Technikfreak. Ich bin da also in dieser digitalen Welt nicht so zu Hause. Man kann mir Mails schicken, man kann über den Bundesverband was anfragen, über euch mir Fragen zukommen lassen, wie auch immer. Also ich drücke mich nicht verantwortlich. Ich bin tatsächlich in dieser Welt nicht so zu Hause.
Okay, vielen Dank dir.
Gerne doch.
Wer bist du und was machst du beim Betreuungsdienstsymposium?
Ich bin Nabila Munz, ich bin Referatsleiterin für Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement bei uns im DRK-Landesverband Baden-Württemberg und habe eine herzliche Einladung bekommen zu einem Vortrag und deshalb bin ich hier.
Du hast gesagt, du hältst einen Vortrag hier beim Betreuungsdienstsymposium. Wie lautet denn der Titel und worum geht es denn in dem Vortrag?
Genau, bei dem Titel handelt es sich um das Thema Vision, Konzeption und Realisierung von überregionalen Katastrophenschutzvorhaltungen und ich werde das am Beispiel von unserer DRK-Landesverwaltung machen, weil wir da gerade im Aufbau sind. Mhm. Genau.
Was heißt denn Landesvorhaltung?
Wir sind dabei, eine überregionale Komponente aufzubauen. Das heißt, Ressourcen, die wir dann für überregionale Einsätze in den Einsatz bringen können. Egal, ob das jetzt Betreuungsmaterial ist, ob das der Bereich Technik und Stromversorgung ist oder auch medizinisches Material. Genau, mit Unterstützung unserer Kreisverbände.
Jetzt heißt ja die Veranstaltung Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten. Der Betreuungsdienst hat zahlreiche Herausforderungen. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen im Betreuungsdienst?
Im Betreuungsdienst, denke ich, sind vor allem also zum einen, denke ich, die Komplexität der Einsatzlagen. Also wir haben auch im Hinblick, wenn wir so ein bisschen zurückschauen in den letzten Jahren, egal ob das die Attac-Katastrophe ist oder auch das Thema mit den Flüchtlingen, haben wir natürlich immer den Bereich Betreuung, der da eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also wir brauchen immer enorm viel Personal und Ressourcen und vor allem auch über einen sehr langen Zeitraum. Das heißt, selbst wenn wir jetzt als Landesverband 2000 Feldbetten einlagern, ist das natürlich je nach Lage auch nicht ausreichend. Deswegen glaube ich auch für die Zukunft, dass wir im Bereich Betreuung schauen müssen, wie können wir denn mit unseren Kreisverbänden, aber auch landesverbandsübergreifend dort Ressourcen bündeln, um in der Zukunft auch wirklich schlagkräftig sein zu können.
Ich kann mir auch vorstellen, der Großteil der Arbeit auch im Betreuungsdienst findet ja durch das Ehrenamt statt. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch eine Herausforderung sein. Du sagtest gerade lange Einsätze, der Trend geht zu längeren Einsätzen, ist ja auch eine Herausforderung, quasi die Leute dann dafür auch über Tage und Wochen quasi herzubekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube deshalb, und das schauen wir auch bei der Landesverwaltung tatsächlich, dass wir einen möglichst großen Personalpool generieren. An Menschen, weil wir haben das Thema auch Doppelverplanung auch in den eigenen Strukturen, egal ob das jetzt im Bereich Sanitätsdienste ist, in den eigenen Einsatzstrukturen. Und was wir auch mit im Blick nehmen sollten, inwieweit vielleicht uns auch spontan helfen und unterstützen können. Also inwieweit können wir vielleicht sogar im Bereich des Betreuungsdienstes, Betreuungsfachbereiches auch spontan helfende mit einbinden, die uns dann unterstützen können.
Jetzt ist natürlich als erstes die Frage nach den Herausforderungen gewesen. Dann jetzt die Frage, quasi, die sich anschließt, natürlich ist, hast du Lösungsideen und Ansätze? Ein Beispiel hast du gerade genannt, nämlich Spontanhelfende mehr einzubinden, auch in quasi unsere gefestigteren Strukturen. Hast du vielleicht noch eine andere Idee, wie man quasi den Herausforderungen im Betreuungsdienst begegnen kann?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Herr Reuter zitieren darf, aber der Herr Reuter, der sagt, also bei ganz vielen Reden sagt er immer, wenn das DRK wüsste, was das DRK weiß. Und wir stellen immer wieder fest, wenn das DRK wüsste, was das DRK hat. Also wir sind immer wieder überrascht, dass wir schon ganz, ganz viele Ressourcen, jetzt nicht nur personeller Art, sondern auch materieller Art in den Kreisverbänden, in den Ortsvereinen haben. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, da auch einen Einblick, einen Überblick zu bekommen, tatsächlich, was wir alles haben, sind wir da auch schon ein Stück weiter, um künftigen Lagen zu begegnen. Und das natürlich sicherlich dann auch zu unserer Resilienz beiträgt.
Helfen da so Tools wie der DRK-Server? Der hat ja, glaube ich, auch so ein Ressourcenmanagement.
Ja, das ist jetzt natürlich spannend, weil wir in Baden-Württemberg, wir haben den DRK-Server noch nicht. Wir haben ein eigenes. Noch nicht, muss man jetzt auch wieder. Aber
also ich komme ja aus Bayern, deswegen wir sind gerade dabei, uns damit zu beschäftigen und den einzuführen.
Ja, genau. Aber wir haben tatsächlich auch, also auch in unserem Programm haben wir den Bereich Ressourcenmanagement. Aber das ist wie mit allen Datenbanken und Dingen. Es muss gepflegt werden, damit es aktuell gehalten wird. Also selbst wir machen trotzdem wieder bei einer Einsatzlage X, die größerer Natur ist, wieder eine Abfrage, weil wir den aktuellen Stand brauchen. Also wir müssen es eigentlich schaffen, dass die Ortsvereine, Kreisverbände dieses Tool, welches auch immer es ist, so toll finden, dass sie es auch wirklich für sich pflegen, damit es aktuell ist.
Und Abschlussfrage, jetzt gibt es bestimmt HörerInnen, die sagen, ich habe irgendwie eine Frage oder eine Anmerkung. Wie kann man dich erreichen?
Sehr gerne jederzeit über die E-Mail-Adresse, also nabila.munz@drk-bw.de. Man findet mich aber auch auf LinkedIn oder auch also die Ansprechbar, also die Daten dann auf der Homepage auch, Telefonnummer ist da auch hinterlegt, genau.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wer bist du und was machst du beim Betreuungsdienst-Symposium?
Genau, ich bin Esther Fienhold, stellvertretende Landesbereitschaftsleitung von Thüringen, aber auch gleichzeitig stellvertretende Bundesleiterin Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Und wir haben uns mal das spannende Experiment gewagt, was hat eigentlich die Wohlfahrts- und Sozialarbeit im Betreuungsdienst zu tun? Verbindet man das, verknüpft man das oder ist das eher ein Hindernis?
Das schauen wir uns gleich an. Wir haben nämlich noch eine zweite Kollegin da. Wer bist du und was machst du beim Betreuungsdienst-Symposium?
Ja, ich bin Jutta Hoffmann. Ich bin die Landesleiterin der Wohlfahrt und Sozialarbeit in Hessen und bin aber auch schon viele Jahre, eigentlich 40 Jahre im Katastrophenschutz und Betreuungsdienst. Und ich denke, dass wir hier genau richtig sind mit unserem Thema.
Genau, und euer Titel heißt Wohlfahrtsverbände als Einsatzressource in Krisen und Katastrophen. Was erzählt ihr da? Worum geht's?
Ja, wir werfen einfach mal einen Blick drauf, welche Expertisen haben eigentlich die Mitarbeitenden, die Ehrenamtlichen in dem Bereich. Und unsere These ist, dass das eine Bonusmannschaft ist, die momentan noch ignoriert wird, aber dem Betreuungsdienst gerade in den Einsätzen sehr zur Seite stehen könnte. Das ist unsere These, die wir hier mal ein bisschen verfolgen.
Wie seid ihr auf die gekommen?
Es besteht schon auf Bundesebene eigentlich im Rahmen des komplexen Hilfeleistungssystems immer so dieser Wunsch, wir möchten uns integrieren, wir wollen bewusster wahrgenommen werden als Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Und ich glaube, wir haben den Schritt in die Tür gewagt schon, dass wir quasi immer mit so einem Hintergedanken, es gibt die Wohlfahrts- und Sozialarbeit, nein, die brauchen wir nicht, aber doch, wir brauchen sie ganz gezielt. Die Betreuungslagen werden länger, komplexer, es sind mehr Menschen betroffen. Das klassische Bild vulnerablen Gruppen hat sich verstärkt und die Kraut aufzufangen und als Unterstützung im Betreuungsdienst anzubieten, ist genial und ganz einfach eigentlich.
Welche Angebote bringt ihr denn den Kolleginnen aus den anderen Gemeinschaften mit?
Also A, lassen wir selber sie rausfinden gerade, was, wie sie die einsetzen können. Wir haben so ein kleines Planspiel entwickelt und da testen wir mal an. Und die Erfahrung zeigt schon, also gerade das Thema Sprachen, Sprachmittler ist ein Riesenthema, aber auch das Thema Menschen, die bei uns Erfahrung mit Pflege haben, auch mit Demenzerkrankungen haben. Und auch das Thema Kinder und Jugendliche. Ne? Also es sind alles Dinge, die eine Betreuung brauchen, in Einsätzen auch irgendwie beschäftigt und eingefangen werden müssen. Und wo unsere Betreuungsdienste sagen, hey, ich habe eigentlich noch was anderes zu tun. Ich kann das eigentlich gerade gar nicht. Und ich brauche hier einfach Ressourcen, die mich wieder fachlich freisetzen, dass ich andere Dinge wieder tun kann. Und die zeigen wir einfach mal auf. Und dass es auch möglich ist mittlerweile, dank Gruppalarm und sonstigen technischen Mitteln und DRK-Surfer, sind wir nicht mehr irgendwo, sondern wir sind greifbar geworden. Und das deshalb sind wir so massiv jetzt gerade dran, zu sagen, hey, wir sind da, wir sind eine Chance für euch.
Jetzt heißt ja der Titel der Veranstaltung Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten. Was sind denn aus eurer Sicht, ich fange mal mit dir an, Esther, was sind denn aus eurer Sicht die Herausforderungen des Betreuungsdienstes in den aktuell, aber auch in den nächsten Jahren?
Ich sehe eine ganz große Gefahr, dass ehrenamtliche Helfer nicht freigestellt werden, weil wir unwahrscheinlichen Fachkräftemangel haben, was früher einfach ganz leicht ging. Einfach mal eine Woche freigestellt zu werden, geht nicht mehr. Wir aber in der Wohlfahrts- und Sozialarbeit haben Vorruheständler, wir haben Pensionäre, wir haben Studenten in unseren Kreisen drin, die quasi auch zu, sage ich mal, ehrenamtsunfreundlichen Zeiten aktiv werden können. Punktuell, aber auch eine große Außenwirkung darstellen. Betreuungsdienst, die Lagen, habe ich ja schon gesagt, werden immer kompakter, immer erschwerter, komplexer, langandauernd, wo wir wirklich Probleme haben, unsere Helfenden auch an der Stange zu halten. Sie haben zwar den Adrenalin und würden gern helfen, aber irgendwo ruft der Arbeitgeber und die letztendlich kriegt man vom Arbeitgeber das Geld und nicht vom DRK. Und solange ist, sage ich mal, auch die Freistellung nicht geregelt ist in allen Bundesländern, dass die Helfer gleichgestellt werden mit anderen Hilfsorganisationen, dann ist das doch mal ein großes Hindernis, was ich gerade jetzt so sehe.
Also einerseits ein starkes Plädoyer für die Helfergleichstellung, dass die endlich mal kommt und am besten bundeseinheitlich für alle Landesverbände dann auch relevant ist. Und auf der anderen Seite aber auch der Hinweis nochmal darauf, wir haben in der Wohlfahrts- und Sozialarbeit vielleicht auch eine Gruppe Menschen, die gar nicht mehr arbeiten muss und die noch voll im Leben stehen und eben einen wertvollen Beitrag leisten können, eben auch im Kontext Betreuungsdienst. Was sind denn aus deiner Sicht, Jutta, Herausforderungen des Betreuungsdienstes darüber hinaus vielleicht?
Ja, zu den häufigeren Einsätzen, längeren Einsätzen ist es einfach, Helfer zu gewinnen, die sich einfach auch bereit erklären, die lange oder intensive Ausbildung auch zu machen, die bereit sind zu sagen, ich bin breit aufgestellt, ich mache eben diese ganzen Dienste und investiere sehr viel Zeit rein und habe den langen Atem. Das ist halt schon eine Herausforderung. Das heißt, auf der einen Seite, unsere Fachdiensthelfer sind eigentlich unsere Praxisanleiter und wir sind so am Überlegen, wen können wir ihnen an die Hand geben. Wir haben auch das Thema Spontanhelfer, wir haben die Freiwilligenkoordinierung. Also wir suchen ja schon nach Möglichkeiten, Helfende ranzuführen. Und die sind auch in Lagen bereit zu helfen, müssen aber geführt werden. Und mit unserer Wohlfahrt- und Sozialarbeit haben wir welche, die sind schon mit dem DRK ein bisschen verbandelt. Die können wir auch in einer gewissen Weise vorbereiten und sind schneller verfügbar an der Stelle. Das ist halt so das, wo wir sagen, das zahlt auf diese Situation auch ein, weil wir werden jetzt die Helfer gleich, selbst wenn die gleichgestellt werden, werden wir es noch nicht schaffen, mehr Menschen zu begeistern, die langen Ausbildungen zu machen oder die anspruchsvollen Ausbildungen zu machen. Und hier im Prinzip das zusammenzubringen, das ist jetzt die Kunst. Also ich sehe so auch eine Aufgabe, diese Schnittstellen zu bearbeiten, die wir uns ja selber auf die Fahne geschrieben haben. Ne? Komplexes Hilfeleistungssystem. Wie kommen wir hin? Unsere Vernetzungsbroschüre ist von 2014. Die lag immer in der Schublade. Und wir wollen sie jetzt rausholen und einfach sagen, hey, wie sieht es im Leben jetzt aus? Ne? Und ich denke, damit kann es gelingen. Aber wir werden mehr Betreuungsdiensteinsätze haben wie Sanitätseinsätze. Das ist einfach auch Fakt. Und haben eigentlich zu wenig Menschen da drin.
Jetzt waren da schon einige Lösungsideen dabei. Vielleicht, Esther, fallen dir noch Lösungen ein, wie man den Herausforderungen im Betreuungsdienst jetzt begegnen kann. Also müssen auch noch keine fertigen Konzepte sein, aber vielleicht irgendwie so Ansätze, wo du sagst, das könnte helfen.
Ansätze beginnen eigentlich vor der Krise, vor der Katastrophe. Einfach mal im Rahmen eines Übungstages mal andere Strukturen im DRK einladen, zu gucken, wie funktioniert das komplexe Hilfeleistungssystem in einer Schadenslage. Wo kann man bewusst Leute einbinden, niederschwellig? Wo können sie unsere fachdienstausgebildeten Helfer unterstützen? Und Jutta hat ja schon gesagt, der fachdienstausgebildete Helfer ist quasi der Praxisanleiter für die anderen Helfer, für Spontanhelfende, für Helfer aus den anderen Gemeinschaften. Und dann kann ich, glaube ich, dieses DRK, was wirklich ein großes, großes, großes Konstrukt ist, wirklich optimal einsetzen. Und da sollten wir eigentlich drauf stolz sein, dass es wirklich immer noch so mal diese früher mal Lückenfüller waren, aber jetzt bewusst eigentlich aus diesem Bubble rauskommen, sondern einfach bewusst sagen, hier sind wir, wir helfen euch, wir nehmen euch keine Arbeit weg, aber wir können euch gerne unterstützen. Und das ist sehr spannend.
Jetzt haben die HörerInnen, die das im Nachgang hören, bestimmt einige Fragen oder Anmerkungen an euch beide. Wie kann man euch denn erreichen?
Genau, über die DRK-Wohlfahrtsseite. Da ist unsere hauptamtliche Referentin aus dem Generalsekretariat in Berlin Ansprechpartner. Wie gesagt, wir als Bundesleitung sind auch überall zu erreichen. Meine Internetadresse könnte ich jetzt auch noch nennen.
Wie lautet die denn?
Ja, wie lautet die denn? Ah, genau, Esther Fienhold, kleingeschrieben, @gmx.de.
Dankeschön. Und bei dir, Jutta, wie kann man dich erreichen?
Ja, zum einen über die DRK Hessen-Seite. Auch hier der hauptamtliche Bereich ist nochmal mit Infos auch hier gestückt. Mich selber aber auch gerne über die jutta.hoffmann@drk-hessen.team Adresse. Und da ich ehrenamtlich bin, kann es ein bisschen dauern, bis ich antworten kann.
Vielen Dank euch beiden.
Dankeschön.
Wer bist du und was machst du beim Betreuungsdienstsymposium?
Mein Name ist Simone Pech. Ich komme von den DRK-Schwesternschaften in Bonn. Bin dort Referentin für Pflege im Bevölkerungsschutz. Von Haus aus exponierte Krankenschwester und Fachschwester Intensiv, Pflege und Anästhesie. Und ich habe die Ehre, einen Vortrag zu halten zum Thema Pflege im Bevölkerungsschutz. Weil das ist ein Thema, was so, also Pflege geht immer so ein bisschen unter.
Worum geht es denn in deinem Vortrag?
Zum einen ja, warum es wichtig ist, dass Pflege halt wieder in den Bevölkerungsschutz mit reinkommt. Wir von den Schwesternschaften, unsere Profession ist die Pflege. Wir machen Schulungen, um examiniertes Personal für den Krisen- und Katastropheneinsatz fit zu machen, um mal halt auch hier zusammen mit den Kollegen von den Einsatzeinheiten, Betreuungszügen oder Hilfskontingenten halt einfach zusammenzuarbeiten, ne? Dass sie wissen, was können wir leisten, wenn sie uns brauchen, wenn es halt darum geht, Pflege- oder hilfsbedürftige Menschen einfach zu versorgen. Und darum geht es in dem Vortrag, aber genauso wie haben wir verschiedene Pilotprojekte, zum einen das Modina, das ist ein Modul Disaster Nurse in Ausbildung, wo wir schon in die generalisierte Pflegefachausbildung gehen, um da halt schon angehende Pflegefachkräfte für das Thema Krisen- und Katastrophenschutz einfach zu sensibilisieren. In dem Moment und denen halt auch dann eine Möglichkeit zu geben, in unsere Basisschulung zu kommen, beziehungsweise auch dann hoffen wir irgendwann in einem der Pflegestudiengänge halt im Masterstudiengang mit dem Thema reinzukommen. Das ist halt auch sehr wichtig. Wir haben das Pilotprojekt PUC, Pflegeunterstützungskräfte für ungebundene Helfer, zusammen mit dem Landesverband Nordrhein und dem Kreisverband Euskirchen, wo wir halt die Bevölkerung in pflegerischen Maßnahmen halt einfach schulen, um halt vielleicht ihre eigenen Angehörigen zu versorgen oder halt auch im Krisenkatastrophenfall in der Nachbarschaft einfach zu unterstützen, bis dann halt Pflegefachkräfte kommen und weiter übernehmen können.
Jetzt sind ja Helferinnen, die im Bevölkerungsschutz unterwegs sind, oft mit medizinischen Ausbildungen quasi ausgerüstet. Was sind die Aspekte, die es dann noch braucht? Also ist Pflege einfach was komplett anderes oder warum braucht es quasi diesen Impuls von eurer Profession?
Es ist in der Hinsicht also auch was komplett anderes. Also es ist was anderes, ob ich jetzt irgendwo in einer Pflegeeinrichtung bin oder in einem Krankenhaus, wo ich alles an Equipment habe, wo immer einer ist, wo ich alles an Material habe. Und wenn ich in den Katastropheneinsatz gehe, habe ich nichts. Ich habe mich in dem Moment. Und da plädieren wir halt auch drauf, dass wir halt auch im Katastrophenschutz, dass da halt Sachen angeschafft werden. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Pflegeanhänger, wo Material drauf ist, um 25 Pflegebedürftige halt in einer Krisen- und Katastrophensituation zu versorgen.
Was heißt das zum Beispiel?
Ja, da sind halt Sachen drauf, wie es sind mobile Pflegebetten drauf, es sind Schutzausrüstungen drauf, Inkontinenzmaterial, Pflegeutensilien sind mit drauf. Einfach das, was ich brauche, um Menschen halt über einen gewissen Zeitraum, pflegebedürftige Menschen über einen gewissen Zeitraum einfach versorgen zu können, um dann zu gucken, wie ist die weitere Struktur und Lage, was muss weiter beachtet werden. Und da sind wir halt auch sehr auf die Kooperation und Hilfe halt vom Katastrophenschutz auch angewiesen.
Jetzt heißt der Titel der Veranstaltung Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten. Was sind denn aus deiner Sicht die Top 3 Herausforderungen des Betreuungsdienstes?
Ich glaube, zum Ersten ist es, das ist das Personal. Also es gibt nicht mehr viele Menschen, die ehrenamtlich sich engagieren wollen, egal für welche Hilfsorganisation. Früher hatte man die Zivildienstleistenden. Da sind viele hängen geblieben. Das ist weggefallen. Und das merken natürlich die Hilfsorganisationen bzw. das DRK und der Betreuungsdienst natürlich auch. Ich habe nicht mehr das Personal, um gewisse Sachen einfach zu stemmen. Dann das Material. Das Material wird immer älter. Es wird kein Geld dafür locker gemacht, um neues Material zu beschaffen. Es kommt hier zwar ein Gerätewagen im Betreuungsdienst, aber es dauert noch mit der Auslieferung und allem drum und dran. Und dann auch nicht für alle, sondern erstmal immer nur so peu à peu. In dem Moment, das heißt, das Material muss halt auch da sein. Ne? Es muss auch mitbedacht werden, dass wir Pflegematerial halt einfach mit drauf haben. Ja, und dann halt einfach die Welt drumherum, die halt momentan sehr unsicher ist. Und das stellt auch vor Herausforderungen, besonders in zivil-militärischer Zusammenarbeit. Was wird von uns erwartet? Können wir das leisten?
Hast du Ideen, Lösungsideen, wie man diesen Herausforderungen begegnen kann, die du gerade genannt hast?
Zum einen ist es halt, dass man sich vernetzt. Dass man sich bekannt macht, dass man halt auch wirklich zu den Menschen, zu den Entscheidungsträgern auch hingeht. Also, dass ich halt wirklich zum Landrat gehe, zum Oberbürgermeister gehe und sage, hier bin ich, das kann ich leisten, wo können wir zusammenarbeiten? Ja, das ist halt sehr, sehr wichtig, dass man halt sich wirklich vernetzt. Kommunizieren, klar, ist schön und gut, kommunizieren kann ich viel, aber wenn nichts bei rumkommt, ne, was? Also ich muss mich wirklich bekannt machen, stark machen und sagen, das können wir leisten, das brauchen wir von dir, um dann in der Einsatzsituation gut handeln zu können.
Wie wichtig ist denn Vernetzung innerhalb des Roten Kreuzes?
Extrem wichtig. Also das ist wirklich extrem wichtig, weil man kann nicht alles wissen, aber wenn man die Leute schon mal persönlich getroffen hat oder wenn ich weiß, wen ich anrufen kann, wenn ich Hilfe brauche, Unterstützung brauche, und das macht es halt dann aus. Ne? Ich weiß, wie der Gegenüber ist. Ich habe ihn schon mal gesehen, ich kenne ihn. Und da auf kurzem Dienstweg Sachen zu klären, ist halt deutlich einfacher, als wenn es dann vielleicht über keine Ahnung wie viele Stationen halt einfach geht. Und dafür ist auch dieses Symposium da, um halt einfach sich bekannt zu machen, sich zu vernetzen, gucken, wo können wir zusammenarbeiten, wo können wir kooperieren und wie können wir es in Zukunft einfach besser gestalten. Mhm.
Abschlussfrage. Jetzt gibt es bestimmt HörerInnen, die sagen, oh, ich hätte jetzt irgendwie eine Frage an dich oder eine Anmerkung oder so. Wie können die dich denn erreichen?
Sehr, sehr gerne über unsere Internetseite Pflege im Bevölkerungsschutz. Da ist meine E-Mail-Adresse und allem drum und dran und eine Telefonnummer hinterlegt. Da kann man mich gerne kontaktieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Vielen Dank.
Gerne.
Wer bist du und was machst du beim Betreuungsdienstsymposium?
Ja, mein Name ist Alexander Frese. Ich bin Elektromeister beim Roten Kreuz, verantwortlich für elektrische Energie beim Landesverband Hessen. Und ich freue mich natürlich immer aufs Betreuungsdienstforum, weil hier kann man unheimlich gut netzwerken. Man sieht neue Innovationen und was auch die anderen Landesverbände, die ihre Ausstellungen quasi mit betreiben, dann auszustellen haben.
Und jetzt hältst du ja sogar einen Vortrag, der lautet innovative Stromversorgung im Einsatz. Worum geht's da?
Da geht es vor allen Dingen darum, momentan ist es ja eher so, dass man viel mit Stromgeneratoren arbeitet und Stromgeneratoren ja immer den Nachteil haben, dass sie Emissionen verursachen und natürlich auch Kraftstoff brauchen. Und gerade wenn man solche Sachen hat, wie jetzt vor 3 Jahren im Ahrtal, wo dann die Kraftstoffversorgung auch teilweise zusammenbricht, ist natürlich unheimlich schwierig, ist elektrische Energie heranzubringen. Und da gibt es ja mittlerweile schon ganz tolle neue Innovationen, wie zum Beispiel über Solarpanel oder Batteriespeicher, die eigene Energie mitzubringen in den Einsatz. Und dann natürlich auch mit Energie, die ringsrum immer vorhanden ist, wie Sonne, Wind oder Wasser, dann eben die Energie zu erzeugen, um kraftstoffunabhängiger zu werden.
Und das ist mittlerweile so weit, dass man das im Einsatz quasi auch ohne Probleme verwenden kann?
Ja, also wir haben mittlerweile schon einzelne Module, die wir benutzen, um zum Beispiel den ELW zu betreiben oder halt auch den Behandlungsplatz von der MTF zu betreiben. Und natürlich auch schon Module, die dann ganze Rettungswachen betreiben, wo es dann zum Stromausfall kommt und die Rettungswache das überhaupt nicht merkt, weil unterbrechungsfreies aus dem Batteriespeicher rausgenommen wird. Und damit dann eben auch im Falle eines Blackouts die elektrische Energieversorgung gewährleistet ist.
Jetzt wird es ja eher nicht das Windrad sein, das ihr aufstellt. Was sind dann die Dinge, die ihr jetzt quasi mitbringen könntet in den Einsatz?
Also wir bringen meistens Solarpaneele mit und tatsächlich auch kleine Windgeneratoren. Das sind natürlich nicht diese 24 Meter Windräder, die jetzt überall in der Landschaft stehen. Es sind aber Windräder, die sind ungefähr 4 bis 6 Meter groß, erzeugen 300 bis 400 Watt, sind auch vertikal, also nicht mit langen Lamellen, sondern mehr so wie so ein zylinderförmig aufgebaut. Und die erzeugen dann zusammen mit den Solarpaneelen die Energie, die wir dann für den Behandlungsplatz benötigen.
Also habe ich mich geirrt, es gibt sehr wohl Windräder. Jetzt heißt ja der Titel der Veranstaltung Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten. Welche Herausforderungen sind denn aus deiner Sicht die größten, die der Betreuungsdienst zu meistern hat, jetzt aktuell und in den kommenden Jahren?
Ja, die Herausforderungen sind eigentlich fast immer gleich geblieben. Es ist immer schwierig, motiviertes Personal zu finden, die dann auch die ganzen jahrelangen Ausbildungen über sich, sag mal so schön, ergehen lassen. Es ist halt schon relativ viel an Ausbildung, was man machen muss. Und natürlich der Politik immer wieder zu vermitteln, dass man Gelder braucht. Also Katastrophenschutz kostet nun mal Geld. Allerdings denke ich mal, wie gesagt, die größte Katastrophe in den letzten Jahren war nun mal das Ahrtal. Und gerade da hat es eben gezeigt, dass das Geld sinnvoll angelegt war. Und gerade das Rote Kreuz und andere Katastrophenschutzeinheiten konnten dann ja unheimlich schnell Hilfe leisten. Und das geht eben nur dann, indem man jahrelang vorher Geld investiert, die Leute ausbildet und natürlich auch die motivierten Helfer hat, die dann auch tagelang bereit sind, von zu Hause weg aus irgendwo in der Pampa zu sitzen und da dann eben dafür zu sorgen, wieder alles aufzubauen.
Jetzt habe ich nach den Herausforderungen gefragt. Du hast schon eine Lösung genannt. Fallen ja, also zum Beispiel das Thema Geld, fallen dir andere Lösungen ein? Oder hast du eine konkrete Lösung, die du anbieten kannst oder Lösungsideen zumindest? Was hilft, diesen Herausforderungen quasi zu begegnen?
Ja, also erst ist immer werben, werben, werben. Also unsere Arbeit, wie jetzt hier auf dem Betreuungssymposium, zu präsentieren, sich besser zu vernetzen und dann natürlich auch den Leuten zu, zu animieren, ihre guten Ideen mit einzubringen. Weil der Katastrophenschutz lebt von jungen Menschen und guten jungen Ideen und es ist nichts zu innovativ, um es mal auszuprobieren.
Da muss ich schmunzeln, weil ich habe vor einigen Jahren gelernt, eben auch in Bezug aufs Ahrtal, dass das Rote Kreuz sogar Kläranlagen kann. Und ich habe den Mann nämlich auch interviewt, den Kurt Sein, der quasi diese Idee lange in der Schublade hatte, die lange keiner wollte und dann aber quasi eigentlich für den Auslandseinsatz konzipiert, hier plötzlich zum Einsatz kam. Also auch wieder so ein Beispiel für eben die Ideen, die es gibt, dass man dann vielleicht auch der Appell, den höre ich jetzt bei dir raus, dass man solche Ideen dann vielleicht nicht nur in der Schublade lässt, sondern dann halt vielleicht auch in Vorbereitungszeiten auf sowas auch schon mal vielleicht mehr Gedanken verschwendet.
Ja, mit dem Kurt haben wir gut zusammengearbeitet. Die elektrische Energieversorgung der Kläranlagen wurde ja durch unsere Einheit vom Rettungsraum Koblenz aus durchgeführt. Denn Kurt hatte natürlich erstmal eine manuelle Kläranlage. Und sagte dann, es wäre natürlich schon schöner, wenn man das elektrifiziert, damit keiner mit einem Rührstab da tagelang stehen muss und rühren muss. Und das haben wir dann in Kooperation gemacht. Und das zeigt halt auch, wie wichtig Netzwerke sind. Der eine hat die gute Idee und sagt, mir fehlt aber vielleicht noch das i-Tüpfelchen dazu. Und der nächste kommt aus der Ecke und sagt dann auch, pass auf, ich komme zwar nicht aus deinem Landesverband oder deinem Kreisverband, aber ich bin hier mit dir im Einsatz und zusammen machen wir das Problem zu einer Lösung.
Apropos gute Idee, wenn es jetzt, letzte Frage auch, wenn es jetzt HörerInnen gibt, die sagen, hey, ich habe eine Anmerkung und eine Frage an dich, wie kann man dich denn erreichen?
Ja, am einfachsten natürlich immer per E-Mail, das ist alexander.frese@rotkreuz-hessen.de oder @dak-hessen.de, nicht, dass ich die falsche E-Mail-Adresse nenne, und darüber kann man mich eigentlich immer erreichen.
Okay. Vielen Dank.
Kein Problem.
Wir haben uns gerade hier ein bisschen verzogen in ein vermeintlich ruhiges Eck. Sieht recht prominent aus. Wir sitzen nämlich auf der Bühne am Rande des Betreuungsdienstsymposiums und ich freue mich, dass hier quasi zwei wesentliche Organisatoren der Veranstaltung bei mir sind. Wir fangen an, wie wir immer beginnen, nämlich wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ich bin Hagen Schmidt. Ich bin hauptamtlicher Mitarbeiter im Roten Kreuz und ich arbeite in der Landesgeschäftsstelle beim DRK Landesverband Hessen im Bereich Katastrophenschutz. Und da kümmere ich mich um alle Fragen rund um den Katastrophenschutz. Und in diesem Zuge bin ich auch irgendwie in das Organisationsteam vom Betreuungsdienstsymposium gekommen und unterstütze das ehrenamtliche Team. Genau, richtig. Aber selber bin ich im Roten Kreuz seit bestimmt 15 Jahren und bin ganz normal gestartet als ehrenamtlicher Helfer im Betreuungsdienst zum Katastrophenschutz in der Bereitschaft. Komme ursprünglich aus Nordrhein und irgendwie hat es mich in den Landesverband Hessen verschlagen.
Da war schon das Stichwort ehrenamtliches Team. Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, ich bin der ehrenamtliche Part, genau, Christopher Grumpen. Ich bin stellvertretender Landesfachbeauftragter für den Bereich Betreuungsdienst und habe zusammen mit Hagen und unserem Fachbeauftragten John Butschkowski sozusagen dieses Betreuungsdienstsymposium 2023 so ein bisschen ins Leben gerufen. Wir haben damals die Vision gehabt, dass man irgendwie einen Standort, eine Möglichkeit findet, wie man sozusagen alle mal an einen Ort bringt, um darüber nachzudenken, wie wir den Betreuungsdienst in Zukunft vorantreiben können. Das war so der Grundgedanke dahinter. Und vor allem, weil ich seit, glaube ich, 25 Jahren mittlerweile ehrenamtlich da auch tätig bin und so vom Jugendrotkreuz über Sanitätszug, Betreuungszug eigentlich alles mitgemacht habe und letztendlich im Betreuungsdienst, glaube ich, auch hängen geblieben bin, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Betreuungsdienst so ein bisschen zukunftsweisend ist und dass man da relativ viel auch bewegen kann.
Okay, sehr schön. Und jetzt sind wir ja heute auf der Veranstaltung und da könnten wir ja sagen, naja, das Orga-Team kann jetzt quasi durchschnaufen, weil alles, was ihr wahrscheinlich Monate geplant habt, ist heute alles aufgegangen, alles gechillt. Aber du hast gerade gesagt, Christopher, es ist das erste Mal heute, dass du sitzt. Wie ist das, also wie kann man sich das vorstellen? Was macht es an Aufwand im Vorfeld, damit das so eine Veranstaltung für wie viele Leute sind das heute?
Naja, insgesamt würde ich sagen, sind wir jetzt hier so knapp 500 Leute mit Ehrengästen und allem, die hier an dem Standort sind. Und begonnen haben wir eigentlich im Oktober letzten Jahres. Das waren so die ersten Gespräche, die wir geführt haben, wo wir gesagt haben, okay, in welche Richtung wollen wir gehen? Und es ist ja immer so, dadurch, dass die Veranstaltung alle 2 Jahre stattfindet, muss man sich überlegen, in welche Richtung soll es gehen. Ne? Wir brauchten irgendwie so eine Idee. Und da kam uns natürlich Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten. Einfach geopolitische Lage. Es ist einfach im Moment so viel los auf der Welt, dass wir für uns erstmal feststellen mussten, okay, was können wir für Themen überhaupt interessant sein für die Leute und was können wir damit machen? Und das ist viel, viel Arbeit gewesen, auch über die ganze Zeit hinweg. Ich glaube, es ist kein Tag vergangen, wo Hagen und ich nicht telefoniert haben, wo wir uns nicht irgendwie im Büro mal hinter die Tür gesetzt haben und gesagt haben, oh, wir müssen jetzt mal reden, wir müssen mal gucken, in welche Richtung es geht. Aber es ist ja auch was Spannendes. Man merkt ja richtig, dass man etwas vorantreiben kann. Und das treibt uns, glaube ich, beide so ein bisschen, dass diese Veränderung auch spürbar ist.
Okay, Hagen, vielleicht magst du mal was sagen, weil das ist ja genau jetzt das, was ihr beschreibt, dieses auch Zusammenspiel und Tandem zwischen Haupt- und Ehrenamt. Wie funktioniert denn das, die Zusammenarbeit, oder wie ist so dein Verständnis von, wie arbeitet man da zusammen zwischen Haupt- und Ehrenamt, worauf kommt es da an?
Ich glaube, das macht das Rote Kreuz auch so besonders, dass auf der hauptamtlichen Seite es immer eine große Notwendigkeit dafür gibt, für die Situation, die Belange, die Wünsche, für das Ehrenamt im Roten Kreuz. Das muss man mitbringen. Entweder man lernt das im Job oder man bringt das vielleicht wie ich schon irgendwie mit. Und dann habe ich aber auch das große Glück, mit dem Christopher jemanden zu haben, der nicht nur super erfahren ist und auch viele Kompetenzen mitbringt, gerade in diesem Veranstaltungsmanagement-Bereich, die natürlich also ganz praktisch einfach hilfreich sind, sondern wir haben auch, glaube ich, eine gute Chemie miteinander. Wir haben ungefähr den gleichen Humor und von daher ist die Arbeit zusammen, gell, Christopher, halbwegs erträglich. Also nein, das macht total viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten und auch mit dem gesamten Team. Man merkt, es ziehen alle an einem Strang und auch wenn so kleine Katastrophen manchmal passieren und der eine, das klappt nicht, hier knirscht es, dass man trotzdem sich gemeinsam wertschätzt und am Ende doch noch das Ziel verfolgt sozusagen. Und das ist in diesem Team irgendwie gelungen. Und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, dass die Veranstaltung dann so gut angenommen wird. Oder auch, dass die Gäste glaube ich, merken, okay, das ist eine Veranstaltung, die vom Ehrenamt für das Ehrenamt organisiert wird. Betreuungsdienst ist halt eben hauptsächlich ehrenamtlich organisiert. Und ich glaube, das ist so vielleicht ein kleiner Schlüssel, wenn man das so sagen möchte, des Erfolgs.
Okay. Christopher, siehst du das genauso?
Natürlich. Nein, also es ist schon so, man darf ja nicht vergessen, Ehrenamt bedeutet, dass derjenige irgendwo auch noch was anderes arbeitet, was zu tun hat. Da steht eine Familie im Hintergrund, die einen unterstützt. Das gehört alles irgendwie dazu. Und man muss schon sagen, ohne ein Hauptamt wäre so eine Veranstaltung nicht möglich, ne? Weil einfach ganz, ganz viele Absprachen auch mit den Bereichen Politik, Ministerium, dann auch so ein bisschen, was ist innerverbandlich möglich, was kann man machen, das Thema Abrechnung. Also es gibt so viele Bausteine, die bei so einer Veranstaltung einfach eine Rolle spielen und ganz, ganz viele Bereiche kann man aus dem Ehrenamt kaum bis gar nicht bespielen. Ne? Und von daher, also ich könnte mir tatsächlich, und das habe ich auch immer wieder gesagt, glaube ich, von Anfang an, so ein Betreuungsdienstsymposium ohne dieses Team, also ohne Hagen und aber auch John Butchkowski als ehrenamtlicher Part, ich könnte mir es gar nicht vorstellen, ne? Weil ich wüsste gar nicht, wie wir diese ganze Arbeit sonst irgendwie erledigen sollen. Ne? Und von daher, ich bin sehr, sehr froh, dass wir das Hauptamt und dass wir eine so gute Landesgeschäftsstelle haben, mit der wir also wirklich gut zusammenarbeiten, jetzt glaube ich jetzt nicht nur, weil wir uns gut verstehen, sondern auch in den anderen Bereichen. Also wir haben ja auch hier Kollegen aus der Landesgeschäftsstelle, die uns unterstützt haben, ne, die in der Registrierung mitarbeiten, die total bereit waren, sofort gesagt haben, ja klar, wir helfen euch mit, obwohl es gar nicht ihr Bereich war vielleicht. Also das macht ja auch irgendwie eine schöne Verbindung aus. Und ich bin da sehr, sehr stolz drauf, dass wir das geschaffen haben und dass wir jetzt die Möglichkeit haben, so eng auch mit dem Hauptamt zusammenzuarbeiten. Das ist schön.
Okay, was würdest du sagen, was macht denn die Veranstaltung aus? Also was ist vielleicht euch auch wichtig zu sagen, okay, wir machen uns jetzt die Mühe und worauf kommt es euch hier an? Was macht diese Veranstaltung aus?
Ja, ich glaube, man braucht sich nur so ein bisschen hier umschauen. Also uns war immer wichtig, dass das keine Rotkreuz-Veranstaltung an sich ist, sondern es ist eine organisationsübergreifende Veranstaltung. Und ich glaube, man sieht das in allem, was wir so machen, vom Logo bis hin zu dem, wen wir eingeladen haben. Wir haben Wert darauf gelegt, dass hier sich jeder wohlfühlt. Ne? Also ob das Malteser, Johanniter, ASB, Feuerwehr, THW, Bundeswehr, also wir haben wirklich alle Bereiche, sogar die Ministerien. Wir haben versucht, Innenministerien reinzuholen, aber auch in die Industrie. Wir haben ganz viele Industrieaussteller mit reingeholt, die für uns wichtig sind. Einfach, weil wir ein organisationsübergreifendes, starkes, einen starken Bereich hier schaffen wollten, wo die Leute herkommen können und wo wir auch über diese Verbandsgrenzen, wo man immer sagt, ja, ich bin Rotes Kreuz, ich bin ASB und wir machen es so, einfach die Möglichkeit bekommen, einfach alles mal in einen Topf zu werfen und das Beste sozusagen hier rauszuholen. Das war so die Vision, die wir hatten und ich glaube, das ist mittlerweile auch ganz gut gelungen.
Genau, Stichwort gut gelungen, also Zuspruch habt ihr ja schon mal. Hagen, du hast vorhin gesagt, sind 85% der Teilnehmer kommen nicht aus Hessen. Das heißt, es ist schon wirklich breit vertreten und einfach breiter Zuspruch. Ihr habt so eine Karte auch am Eingang, wo man das so ein bisschen auch sieht, dass die Regionen auf jeden Fall unterschiedlich, aber jedenfalls das auf jeden Fall nicht nur aus Hessen ist. Wie geht es euch damit? Was bedeutet das für euch, wenn das eben nicht ausschließlich Hessen sind?
Das freut uns total, ehrlich gesagt. Also das war aber auch gar nicht intendiert. Also wir hatten das nie so richtig angelegt darauf sozusagen. Wir haben auch nicht irgendwie gezielt Werbung in anderen Bundesländern gemacht oder irgendwie gezielt andere Landesverbände eingeladen oder so, sondern das ist einfach aus dem Zuspruch gekommen. Schon beim ersten Mal in diesem Jahr haben wir es nochmal durch die Zahlen nochmal einfach besser sehen können sozusagen, dass so über 80% nicht aus Hessen kommen. So ein Fünftel kommt gar nicht aus dem DRK. Also es ist, wie der Christopher gesagt hat, eine organisationsübergreifende Veranstaltung. Und wir hatten das nicht intendiert, aber ich glaube, es ist ein Zeichen dafür, dass wir einen Nerv getroffen haben, dass es diese Plattform braucht sozusagen, wo sich Betreuerinnen und Betreuer treffen können aus ganz Deutschland, wo sie gesehen werden, wo sie wertgeschätzt sind, wo ihr Anliegen, ihr Fachdienst, ihre Aufgabe im Ehrenamt auch eine Bühne findet. Und deswegen kommen die Leute hier in diese wunderschöne Stadt nach Bad Wildungen, auch wenn sie nicht ganz so verkehrsgünstig liegt, nehmen ganz viele den Weg auf sich und kommen aus Schleswig-Holstein, aus Bayern, aus NRW, von der ganzen, aus ganz Deutschland. Genau, also hauptsächlich kommen die Teilnehmer aus ganz Deutschland. Wir hatten dieses Jahr das Glück, dass wir Vertreter aus Südtirol mit dabei hatten. Das ist immerhin deutschsprachig sozusagen. Genau, also das ist schon, glaube ich, ein Zeichen dafür.
Okay, jetzt haben wir ja quasi Bergfest und heute Abend wird das Bergfest ja auch entsprechend noch gefeiert. Christopher, was ist so dein Fazit nach einem Tag Betreuungsdienstsymposium 2025?
Also durchweg eigentlich positiv mit allen Menschen, die wir hier irgendwie gesprochen haben, die gesagt haben, Mensch, das, ihr habt was Schönes auf die Beine gestellt, das hat gut funktioniert. Wir haben viele neue, interessante Dinge auch gesehen. Das ist für uns sehr, sehr schön. Und was für mich persönlich ganz, ganz toll war, dass wir Menschen getroffen haben, die hierher kamen, die gesagt haben, Mensch, wir waren 23 hier und wir wussten sofort, als ihr gesagt habt, es gibt 25 wieder eine Veranstaltung, da sind wir dabei. Ne? Und das war schon so, wo ihr gesagt hast, Mensch, das funktioniert ja. Ne? Also diese Idee, die wir mal hatten, und da muss man sagen, 23, das war teilweise auch ein harter Kampf. Ne? Also wir haben wirklich hinterher telefoniert, wir haben Werbung gemacht, wir haben alles Mögliche irgendwie versucht, um Leute beizuholen. Ne? Und da war das noch so eher so der Gedanke, naja, jetzt macht das Rote Kreuz hier so eine Veranstaltung, jetzt bin ich THWler, was soll ich denn jetzt da auftauchen? Ne? Und das hat sich gewandelt. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass diese Leute jetzt wirklich von allen Organisationen kommen und wir sie gar nicht mal anschreiben mussten, sondern sie für sich selbst entschieden haben, ja, das ist ganz klar, 2025 Bad Wildung ist gesetzt. Ne? Und auch jetzt merken wir, die Leute kommen, fragen, wann ist die nächste Veranstaltung? Und dann sagen wir 27, dann sagen sie, ja, 26 könnt ihr doch auch machen. Also, wo wir gesagt haben, nee, also wir brauchen auch ein bisschen Vorbereitung, wir müssen überlegen. Und wir haben aber auch für uns klar gesagt, es macht einfach so eine Veranstaltung, macht jährlich für uns einfach keinen Sinn, weil wir gesagt haben, wir wollen ja auch was Neues zeigen. Ja? Wir wollen Innovationen zeigen, wir wollen was Modernes auf die Beine stellen. Und es gibt einfach nicht jedes Jahr irgendwas Neues. Das ist einfach so. Ne? Und gerade was wir jetzt auch draußen in der Industrieausstellung, was Niedersachsen, ganz, ganz tolle neue Sachen. Wir haben jetzt diesen Küchencontainer, den wir gerade übergeben bekommen haben von Kärcher. Das sind Innovationen, die den Betreuungsdienst vorantreiben. Und das wollen die Leute sehen. Ja? Und ich brauche ihnen nicht jedes Jahr das gleiche Gerät hinstellen. Das ist nicht das Ziel.
Worauf freut ihr euch am meisten, wenn die Veranstaltung morgen zu Ende geht?
Der Christopher wird sich, glaube ich, freuen, wenn er endlich mal ausgiebig und lange sitzen darf, sozusagen. Ich glaube, er durfte nicht nur heute nicht sitzen, sondern auch schon die ganze Woche. Ich habe ihn hier besucht beim Aufbau. Da war er schon voll geschwitzt und in Stiefeln und Einsatzklamotten und hat hier den Aufbau koordiniert bei Wind und Wetter. Und ich werde mich, glaube ich, auch freuen, dass ich mal ein, zwei Tage frei habe. Und auch, also auch wenn die Beziehung total gut ist mit Christopher, tut es uns beiden, glaube ich, irgendwann noch gut, wenn wir mal ein, zwei Tage nicht miteinander telefonieren, sozusagen. Aber da freue ich mich gar nicht drauf. Ich freue mich darauf, übermorgen in Fritzlar beim internen Helferabend, beim Grillen sozusagen, vielleicht ein kleines Radler zu trinken und dann ist es auch vorbei. Und einfach dieses Gefühl, die ganze Arbeit hat sich gelohnt und die nächste Arbeit beginnt erst nächstes Jahr vielleicht. Und dann, also da freue ich mich drauf. Ja.
Sehr schön. Christopher, worauf freust du dich?
Na, ich werde dem Hagen erstmal versprechen, dass ich seine Telefonnummer aus der Schnellwahlliste bei mir im Handy wieder rauswerfe und er jetzt ein bisschen mehr Ruhe hat. Also weil das war tatsächlich so. Wir haben viel, viel telefoniert und ich glaube mehr als mit meiner Frau. Das ist einfach so, weil einfach es gab so viel zu besprechen. Das ist wirklich, nein, aber es ist ja schon so, dass einfach nach dieser Veranstaltung ist die Spannung noch nicht ganz weg. Es ist noch echt viel zu tun, was so den Abbau angeht. Bis wir die ganzen Sachen wieder in Fritzlar haben, geht mit Sicherheit noch 2, 3 Tage drauf. Aber diese Anspannung, also das, was wir jetzt im Moment haben, so dieses Unterstromsein und zu sagen, Mensch, hoffentlich geht das gut und haben wir an das gedacht und das gedacht, das fällt dann so ein bisschen ab. Und für mich ist auch der Samstagabend so ein kleiner Abschluss, wenn wir gemütlich mit allen Helfern bei einem Bier und einer Bratwurst irgendwie da sitzen und sagen, Mensch, guck mal, hat funktioniert, hat irgendwie alles geklappt, auch wenn es kleine Katastrophen gab oder irgendwas. Aber so diese Anspannung, dass die wieder abfällt, da freue ich mich auch ein bisschen drauf.
Alles klar, danke für eure Zeit und für eure Einschätzung.
Sehr gerne.
Bei mir ist der Jürgen Kraft, der Landesbereitschaftsleiter des Landesverbandes Hessen. Und magst du noch ein Art Fazit ziehen? Also sagen, jetzt haben wir fast 2 Tage Betreuungsdienstsymposium hinter uns. Wie ist so dein Eindruck? Wie ist es gelaufen?
Also das Symposium ist sehr gut gelaufen von meiner Sicht. Ich habe tatsächlich einen einzigen Kritikpunkt gehabt, den habe ich aber auch gestern schon adressiert. Interessanterweise hatten den auch alle anderen, mit denen ich darüber geredet habe, im Team schon bemerkt. Gestern ist leider sehr kurzfristig ein Vortrag ausgefallen und wir hatten so kurzfristig keinen Ersatz. Also das wird etwas sein, was wir fürs nächste Mal besser machen, dass wir quasi einen Ersatzvortrag zur Verfügung haben, dass so ein Leerlauf nicht. Der ist nur sinnvoll genutzt worden durch Besuch der Ausstellung, alles gut. Aber ist tatsächlich mein einziger Kritikpunkt gewesen. Und ansonsten darf ich mich ganz herzlich nicht nur bei denen bedanken, die hier alle sichtbar organisieren, sondern bei den ganz vielen, die draußen unterwegs sind, die mitgeholfen haben, dass wir das so aufstellen könnten. Weil, und das muss man vielleicht, habe ich noch nicht gesagt, auch sagen, dieses Betreuungsdienst-Symposium wird zu einem ganz großen Teil ehrenamtlich organisiert und ehrenamtlich auch getragen. Also wir haben natürlich ein paar Leute, die uns hauptamtlich in der insbesondere Verwaltung unterstützen. Aber was draußen aufgebaut ist, das baut Ehrenamt auf. Die Programmgeschichte ist von einem Team, zu zwei Dritteln aus Ehrenamtlichen aufgestellt haben, was wir inhaltlich machen wollen. Also insofern ist es tatsächlich, und da bin ich ein ganz großer Freund davon, eine Veranstaltung von Ehrenamt für Ehrenamt. Und so haben wir das auch, glaube ich, von den Kosten, die wir hier für im Saal aufrufen müssen, wenn ich so das eine oder andere Veranstaltung mir angucke, Rettungsdienstsymposium, die sind deutlich teurer. Also du musst auch nicht viel bezahlen, wenn die 2 Jahre.
Also es ist auf jeden Fall in einem Rahmen, wo man sagt, das merkt man schon, dass da eben auch ehrenamtliche Anteile genau. dran sind, sonst genau. kann man das so nicht anbieten. Genau. Das genau. ist genauso. Okay. Vielen Dank für deine Einschätzung.
Okay.
Kommen wir nun zu meinem persönlichen Fazit. Ich fand, dass die Veranstaltung insgesamt eine gute Mischung war aus kurzweiligen und unterschiedlichsten Vorträgen, einer beeindruckenden Ausstellung von Industrie und zahlreichen Rotkreuzeinheiten und natürlich einer Top-Verpflegung mit ganz verschiedenen kulinarischen Erlebnissen. Bei einem Betreuungsdienstsymposium, ehrlich gesagt, erwartet man das natürlich, aber ich wurde auch absolut nicht enttäuscht. Mein Höhepunkt der Ausstellung selbst war die Drohnenstaffel Kassel und das Jugendrotkreuz Kassel. Die Drohnenstaffel hat eine echte Einsatzdrohne gezeigt und geduldig erklärt und die Kolleginnen vom Jugendrotkreuz haben einem kleinen Miniaturwelt mit Mini-Drohnen die Suche von Vermissten spielend näher gebracht. Absolut empfehlenswert und zur Nachahmung empfohlen. Kurzum, die ganze Veranstaltung kann ich euch wärmstens empfehlen, auch wenn ihr nicht direkt aus dem Bereich Betreuungsdienst kommt, weil es einfach ganz viele spannende und unterschiedliche Eindrücke gibt, Erfahrungen gibt, Vorträge gibt und natürlich auch Menschen, mit denen man sich über ganz viele spannende Dinge unterhalten kann. Alle Informationen und Links zu dieser Veranstaltung findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf 7gutegründe.de oder in eurer Podcast-App. So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.